Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven, wir sagen Hallo aus meinem Hotelzimmer, die 314 grüßt. Ja, hallo Burkhard.
Sven, wusstest du eigentlich, today I feel Argentina.
Wie?
Today I feel Croatia. Today I feel France.
Was?
Today I feel, wer war noch im Halbfinale?
Marokko.
Today I feel Morocco. Today I feel Sven.
Ja?
And today I feel Gianni.
Today I feel Qatari.
Yes.
Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Ja, und wir waren dabei.
Alter.
Wir saßen da und konnten es nicht glauben, Sven.
Bei Gianni Infantino und seiner Antrittspressekonferenz hier in Katar.
So sieht's aus.
Und weißt du noch, der geilste Witz war ja der, dass er Frauen vergessen hat und am Ende fragt einer, ja, aber Gianni, klar, fühlt sich jetzt wie schwul und
wie
so,
ein schwuler
aber,
Wanderarbeiter aus Afrika, aber, ist ja klar.
Und dann er so, yes, yes, I feel like a woman, yeah, of course, ich habe 4 Töchter.
Ja.
Was war das denn für eine Veranstaltung?
Das war das Skurrilste, was ich wirklich ich mache das ja jetzt auch schon seit über 30 Jahren, aber so eine merkwürdige, so eine am Ende aber auch beklemmende Pressekonferenz habe ich noch nie miterlebt.
Ich frage mich ja die ganze Zeit, wo ich mich angesteckt habe an Corona, aber vielleicht hatte ich ja gar kein Corona. Ja, vielleicht lag es an dieser Pressekonferenz.
Das ging einfach tiefer.
Mir ging es eine Woche lang echt dreckig. Ja, und deswegen habe ich dir auch irgendwie als kleines Dankeschön was übrig gelassen von dem, was du mir mitgebracht hast immer. In meinem Hotel, in meinem Kühlschrank immer.
Stille
bitte,
Reserve.
Diet Pepsi und Kinderschokolade, Burkhard.
Ja.
Prost!
Weißt du, was ich übrigens cool fand?
Skoll.
Dass du immer Schokolade und Kekse und haben wolltest, aber es musste auch die Diet Pepsi sein. Also keine richtige Pepsi, sondern Diet.
Nur ein Schwachsinn, oder?
Ja, absolut. Und aber da wusste ich, dass es dir auch nicht ganz schlecht gehen kann.
Doch, mir ging's echt, ja, echt übel. Und ich habe hier noch so, da wir wir sind ja unversponsert, wir können es ja einfach sagen, wie es ist.
Ja.
Ich futter natürlich auch gerne diese Kinderschokoladen.
Ich finde, dass die hier nicht so gut schmeckt.
Das liegt vielleicht am 7-Eleven bei uns im Hotel und der immer auf hat.
Immer.
Immer und sehr günstig ist.
Und sehr klein und sehr voll.
Ich frage mich auch, warum ist die Kinderschokolade da so günstig? Und warum steht da nicht, wann irgendwie das abgelaufen ist?
Ja.
Ich sehe nämlich nie.
Ich möchte keine.
Ich gebe dir aber eine. Hier, bitteschön.
Ja, aber ich möchte. Ich leg die hier hin. Ich will keine.
Vielleicht ist sie aus dem Jahr 1930. Wer weiß das schon?
Ja, das wäre ein...
Hier ist sie jetzt.
Ein, sozusagen ein Gaumenschmaus, der 100 Jahre, fast 100 Jahre alt wäre und der würde uns über den Bauch zu unserem Thema führen.
Hast du jetzt den ganzen Riegel
reingeschoben?
Ohne Scheiße.
Du bist aber auch echt, du bist so gierig.
Ja, wenn
du nach Hause kommst,
4 Wochen ohne Frau bist.
Deine Kinder werden dich nicht wiedererkennen.
Na doch, komm, ich esse auch nur zweimal am Tag hier.
Zweimal am Tag Kinderschokolade.
Ja, wenn überhaupt. Liebe Leute, wenn ihr euch fragt, wie ist denn das Leben da als Journalist in Katar?
Das ist super.
Es ist so, ja, findest du das super? Ich finde es wie auf einer Bohrinsel hier mittlerweile. Weißt du? Ohne Scheiß. Papa fliegt mit dem Helikopter auf die Bohrinsel, ist da 4 Wochen, dann kommt er zurück.
Ja.
Aber ich habe dann leider nicht ein halbes Jahr frei.
Ja, und du bist nicht um 500.000 Euro reicher.
Auf gar keinen Fall. Also sollen wir jetzt schon sagen, dass die Leute natürlich in den Club de Jogadores eintreten
können? Das machen die doch, Sven.
Und
die zahlen doch auch ganz toll für unsere kleine Show ihre Unterstützungssummen über PayPal und Überweisung und wie auch immer. Und das alles findet ihr nach wie vor auf jogo-bonito.de.
Ich habe schon wieder zu lange das Bett stehen lassen.
Ja, das ist aber...
Die hat wieder reingequatscht.
Ja, du hast wieder deinen Speckfinger nicht runtergezogen.
Ja, genau, die können einfach in den Shownotes gucken und da hinkommen oder auch unter www.jogo-bonito.de.
Wie elegant ich das gerade gemacht habe, hast du schon gemerkt.
Du wirst besser, aber aus dir wird kein Moderator mehr. Willst du auch gar nicht werden.
Das weißt du gar nicht, was ich ganz tief in mir noch für Wünsche trage.
Burkhard, endlich kommt sie auf die Welt. Unsere Folge von der WM 1930.
Ey, wir haben uns die so lange vorgenommen. Ich habe ja ganz am Anfang von Jogo Bonito behauptet, ich würde in jeder Folge eine kleine Episode aus dem Jahr 1930
eine weitere Lüge erzählen. Deines Lebens.
Das stimmt. Und ich wurde auch wiederholt darauf angesprochen. Am Anfang noch so mit einem Schmunzeln, am Ende dann auch schon ein bisschen entschlossener. Und dann haben wir uns gesagt, okay, jetzt muss der ganze Kram muss jetzt raus, die Resterampe. Ja, die ersten kleinen Geschichten habe ich ja quasi in der großen Geschichte schon eingekleidet erzählt in den letzten Wochen über das fremde Glück der frühen Jahre. Mir ist aufgefallen, Sven, weißt du was? Ich habe zweimal in der zweiten Folge von diesem Podcast einen falschen Titel genannt. Einmal habe ich, glaube ich, das fremde Leben im frühen Land oder sowas gesagt. Das war immer falsch.
Und am Ende vom zweiten Teil dachte ich, aber das ist der Künstler. Burkhard, lass ihn das mal so machen und dann habe ich das nochmal richtig abmoderiert.
Dir ist das aufgefallen?
Ich dachte, lass das mal so. Es ist irgendwie ein interessantes
Spannungsfeld. Du hast einen Fehler gemerkt und hast mich nicht informiert.
Ich dachte, das gehört so. Ja. Naja, egal. Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und das ist etwas, was dich antreibt, da vielleicht auch dem nachzugehen weiterhin, ne?
Ja, also die Geschichte ist jetzt, finde ich, auserzählt, aber es gibt natürlich so viele andere Geschichten und ich habe natürlich Themen, die ich gerne machen möchte. Und das wird irgendwann, wenn ich wieder noch mehr Zeit habe als jetzt, dann werde ich das auf jeden Fall umsetzen.
Heute
aber
also
1930 ist spannend. Heute 1930 ist einfach, das ist ja ein Wahnsinnsjahr gewesen, muss man ja einfach sagen. Was da alles los war auf der Welt, wenn man da mal so reintaucht in dieses Premierenjahr der Fußball-Weltmeisterschaft, das ist schon unfassbar, wie sich die Welt verändert hat da in dieser Spanne.
Ja, absolut. Ich meine, wenn wir in Deutschland dann mal schauen, ich habe ja irgendwie die Gelegenheit genutzt hier bei der WM, ja, auch die deutsche Geschichte. Es gibt die kürzeste Geschichte Deutschlands, ein wunderbares Buch.
Das irritiert mich total, dass bei dir hier Bücher auf dem Schreibtisch stehen.
Ich hatte ja nichts anderes.
In deinem Hotelzimmer.
Ich musste ja was machen. Ich habe auch schon erzählt, dieses Buch von Wolfgang Frank oder über Wolfgang Frank kann ich empfehlen. Und die kürzeste Geschichte Deutschlands, sehr lesenswert. Im Prinzip ja von vor Christus die Geschichte, warum Deutschland eigentlich Deutschland ist, wusste ich eigentlich so in dem Sinne auch nicht. Steht auch
drin, warum Deutschland 1930 nicht zur WM gefahren ist.
So, und darum soll es ja heute gehen. Deutschland war natürlich ein Land, 1930, so wie viele europäische Länder und die Vereinigten Staaten von Amerika, die gerade den Black Friday hinter sich gebracht hatten. Weltwirtschaftskrise.
Den großen Börsencrash.
Den großen Börsencrash. Und das fand ich total interessant. Und da hast du mir sofort die Erklärung geliefert, die ich jetzt mal am Anfang direkt raushaue. Deine Erkenntnis ist die konnten das in Uruguay 1930, 7, 8 Monate nach Beginn der Weltwirtschaftskrise, wo alles eigentlich in Schutt und Asche lag, in Europa kein Geld da war, in den USA sowieso auch nicht, konnten die diese Weltmeisterschaft trotzdem durchziehen, weil sie eben noch Kohle hatten. Und da hast du eine super Erklärung.
Habe ich die?
Ja, wegen der Absatzmärkte.
Ja, genau, weil sie hatten quasi ihren Export ja in der Regel auf den Rinderexport, auf Fleischexport ausgerichtet. Und der war noch relativ stabil. Und erst als die Menschen kein Fleisch mehr kaufen konnten und dieser Markt auch zusammengebrochen ist, dann kam die Weltwirtschaftskrise auch nach Uruguay.
Sozusagen die Rechnung, die sie nach der WM dann erst begleichen mussten. 1930, viel passiert. Das Kino zum Beispiel mit einem
irrsinnigen Film. Mit den ersten Tonfilmen, ne? Mit den ersten Tonfilmen überhaupt, vorher nur Stummfilmzeit. Und dann gab es den ersten großen Kassenschlager tatsächlich. Das war der Blaue Engel mit Marlene Dietrich. Ja, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Die Geschichte, im Prinzip ja eine Verfilmung des Klassikers von Heinrich Mann, Professor Unrat. Ja, das ist die Geschichte über einen Studienrat, der in einer Welt der Doppelmoral irgendwie versucht, zurechtzukommen und diese Doppelmoral aber auch wirklich vehement auslebt und dann am Ende aber quasi doch der Sünde anheimfällt.
Im Blauen Engel.
Im Blauen Engel.
Das ist ein Freudenhaus.
Das ist ein Freudenhaus und die Rosa Fröhlich, das ist die Protagonistin sozusagen, das ist die Marlene Dietrich, das ist die alle verführt, die alle verrückt macht, unter anderem auch den Professor Unrat und die musste natürlich von Marlene Dietrich gespielt werden.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Das könnte der Gianni auch singen. Ne? Der ist auch von Kopf bis Fuß eigentlich auf Menschenliebe eingestellt. Der Gianni.
Wir werden versuchen, dieses Jahr 1930, das Fußballjahr 1930 und die aktuelle Fußball-Weltmeisterschaft immer wieder so parallel zu betrachten. Ich meine,
weißt du, wer 1930 deutscher Fußballmeister wurde? Ach, jetzt habe ich dich. Eine ganz dramatische Geschichte. Die waren vorher 5-mal in Folge im Finale, haben es 5-mal vergeigt und dann beim 6. Mal haben sie es geschafft.
Boah. ja, Fürth kann es nicht gewesen sein, Fürth Nürnberg auch
Fürth
nicht, die waren
1929,
früher. Genau. Bayern München war später. Das war 32, glaube ich, ne? Zum ersten Mal. Nee, wer war 1930
dann? Hertha BSC.
Ach.
Und zwar im Finale gegen Holstein Kiel, Endstand 5-4.
Nee.
Ja.
Hertha BSC. Ja, ja, unglaublich. Ja. Übrigens, die spielten ja dann vermutlich auch da im Bereich, wo jetzt das Olympiastadion da auch steht. Und in der Nähe stand übrigens früher auch ein Stadion, das Mitte der 30er abgerissen wurde, das Deutsche Stadion, das errichtet wurde 1913. Übrigens bei der allerersten Fußballweltmeisterschaft, die hätte stattfinden sollen in Deutschland 1916.
Also hat aber nicht stattgefunden. 1913 schon fertig gebaut.
Oder? Genau, 1913 wurde das errichtet, war wohl ein Riesenstadion. Mhm. Und da hätte schon eine Fußballweltmeisterschaft stattfinden sollen. 1916.
Ach.
Ja, parallel zu den Olympischen Spielen in Berlin. Das war noch die Idee, das parallel stattfinden zu lassen. Das war ja auch dann 24 und 28 so.
Ja. Dass da wurde es aber nicht so genannt, ne? Das ist ja auch klar. Da war das ja kein
Nein, das waren keine das Weltmeisterschaften.
Das war ein olympisches Turnier und fertig.
Nein, aber die FIFA hatte als solches vor 1916 schon die erste Weltmeisterschaft. Der Stuhl knarrt hier, ne? Ist ja irgendwie auch schön.
Aber wir haben hier keine große Auswahl. Nee. Ich sitze hier wieder, das ist ja auch wieder, weißt du, jedes Mal, wenn ich bei dir, egal wo auf der Welt ich bei dir bin, ich sitze auf diesem...
Es gibt nichts bei mir.
Es ist einfach wie so ein Katzentisch. Komm,
wir prosten uns nochmal mit Pepsi Light zu, oder Diet Pepsi. Wir haben ja auch... Du, ich habe hier zweimal abends Bier getrunken und es hat ein Vermögen gekostet.
Ja, das.
Und man macht es dann einfach nicht, ne?
Weniger Weihnachts, wenn ihr das zu Hause jetzt hört. Ich habe auch zweimal ein Bier getrunken. Es gibt weniger Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr.
Das also so. Einmal war es so, dass ich am nächsten Morgen nochmal was merkte, aber das war wahrscheinlich dann ein Tagessatz, der dann weg war. Das muss man sagen. Ja, also 1916, ja klar, Erster Weltkrieg, man konnte diese Fußballweltmeisterschaft in Deutschland nicht stattfinden. Und so sind wir irgendwie schon ein bisschen bei den Vorläufern von dem, was dann 1930 zum ersten Mal Weltmeisterschaft wurde. Die aber es gab noch andere sportliche Ereignisse in dem Jahr 1930.
Ja, aber lass mich noch kurz noch einen Gedanken einbringen, Sven. Nachdem die FIFA gegründet worden war, 1904 oder 1905, habe ich jetzt nicht im
1905.
Kopf, haben die ja auch relativ schnell einen Mitgliederzuwachs gehabt. Und dann haben die Briten vor allen Dingen gesagt, okay, wir machen dann auch mal mit bei euch. Und nachdem die zugesagt haben, haben die direkt versucht, einen Fußball-Länderkampf oder Länderpokal sozusagen einzurichten, so hieß das damals noch. Und dann hat der damalige FIFA-Präsident Guérin gesagt, dann bewerbt euch mal. Und wie viele Bewerbungen sind reingekommen? Zero.
Nee, echt?
Es gab niemanden, der Bock auf eine Fußball-Weltmeisterschaft hatte.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ich meine, 1916, also in Europa... Erster Weltkrieg, keine Olympischen Spiele, kein Fußballturnier, gar nichts. Und da, und das finde ich ganz interessant, ging es los in Südamerika mit organisierten Länderwettkämpfen. Boah, was ist denn das für ein Wort? Der Vorläufer der Copa America wurde erstmals 1916 da ausgespielt und deswegen war vielleicht auch 1930, man fragt sich ja schon, ey, warum geht's denn in Uruguay los? Was war denn da schon los? Aber Fußball war schon eine Riesennummer und sie war organisiert.
Ja, und die uruguayische Fußballnationalmannschaft war natürlich unfassbar erfolgreich, galt auch als Beste der Welt, hatte das Olympische Turnier 24 und 28 gewonnen. Und hatte alles in Grund und Boden gespielt und galt das Land selbst als die Schweiz Südamerikas tatsächlich. Also es war ein Land, das wirtschaftlich, also wirklich proper gesund gewesen ist. Also der Rinderexport hat einfach dafür einen großen Wohlstand gesorgt und Uruguay war ein sehr fortschrittliches Land, hat schon also für seine Bürger auch ganz viele das soziale Netz sehr eng geknüpft, dass da keiner rausfallen konnte. Gesundheitswesen schon stark ausgeprägt. Also das war wirklich, was die südamerikanischen Nationen angeht, war Uruguay ganz weit vorne.
Ja, absolut. Ja, und in Deutschland hatte man natürlich auch seine Stars in der Zeit. Und einer kam im Schwergewichtsboxen daher und wurde Weltmeister.
Maxe.
Fritz Schmeling einmal ins Gesicht, einmal am Körper. Und Schmeling kommt gleich darauf mit einem wahnsinnigen linken
Haken
gegen das Gesicht durch. Schmeling ist sehr ruhig und glaubt, dass er den Fußball auf seiner Seite hat. Dann geht sie doch wild und entschlossen, diesmal die Fehler zu gewinnen. Und der Rex Schmeling mit rechts und links und erfahrungslosen Haken am Gesicht.
Ja, Max Schmeling in den USA zum ersten Mal dann Weltmeister geworden durch technischen K.O., glaube ich.
In der fünften Runde, glaube ich.
Gegen Joe Sharkey. Mhm. Und danach hat er aber noch weiter gekämpft und kam dann erst mehrere Monate nach diesem Kampf zurück nach Deutschland. Auf der MS Europa landete er in Bremerhaven, kam von Bord und natürlich wartete das Land gespannt auf den großen Helden, der zurückkehrte von seinen Abenteuern mit dem großen Gürtel natürlich, mit dem großen Erfolg. Er kam also an Land und die Reporter durften ihm sofort das Mikrofon unter die Nase halten. Das war damals sehr ungewöhnlich und der Maxe hat sich sehr staatsmännisch gegeben.
Liebe Freunde und Landsleute, ich bin glücklich, nach 6-monatlicher Abwesenheit wieder in der Heimat zu sein. Ich freue mich besonders, dass ich beweisen konnte, dass ich den Titel eines Weltmeisters zurecht trage. Ich bin lediglich in die Heimat gekommen, meine Mutter zu besuchen, um mich mit der Partie auszuholen. Sie können sicher sein, dass ich etwas Ruhe brauche, denn die letzten 6 Monate waren sehr harte Arbeit. Danke Ihnen.
Max Schmeling, ey. Ja. Schon so ein alter O-Ton, aber irgendwie sehr präsent, ne?
Ja, im Volksheld. Also Volksheld. Er war wirklich ein Held der 30er Jahre, größer als jeder Fußballer in Deutschland zu der Zeit. Und ja, einfach, das war, wenn man so will, war das der erste deutsche Superstar im Sport.
Ja, die Deutschen sind nicht als Nationalmannschaft dahin gefahren, nee, nach Uruguay.
Darüber gibt es unterschiedliche Begründungen. Da, warum das so gewesen ist, also einer zum Beispiel ist gewesen, Weltwirtschaftskrise, die Spieler, die einen Job hatten, wollten den nicht riskieren, weil sie natürlich wussten, wenn wir dahin gehen, dann sind wir mehrere Monate nicht an der Arbeit, nicht auf, an unserer Arbeitsstelle, das wollte niemand so richtig riskieren und die Fußball-Weltmeisterschaft hatte auch keinen richtig guten Ruf tatsächlich, also das war noch so eine Geschichte, wo man so dachte, na erstmal gucken, was da so draus wird aus so einer Fußball-Weltmeisterschaft. Also das Interesse hielt sich in starken Grenzen, wobei man auch sagen muss, es gab schon auch europäische Nationen, die die Fußball-Weltmeisterschaft gerne ausgerichtet hätten. Und zwar Schweden, die Niederlande, Spanien, Italien und Uruguay. Mhm. Und die Südamerikaner haben es dann gekriegt, haben es auch deshalb gekriegt, weil sie von vornherein gesagt haben, wir bezahlen die ganze Rutsche. Mhm. Ja, also wir bezahlen euch die Überfahrt, wir bezahlen euch das Hotel, wir bezahlen euch den Aufenthalt vor Ort, ihr kriegt Spesen, alles Mögliche und ihr werdet auch am Gewinn beteiligt. Und das hat die FIFA letztendlich überzeugt, dass die FIFA selbst... Du lachst, aber es war ja ein finanzielles Risiko, das muss man ja, es war ein großes Wagnis, die erste Fußballweltmeisterschaft. Ist ja anders als heute. Ja, ja, wo Katar für 200 Milliarden die erstmal eine Infrastruktur da in Wüstensand.
Naja, gut, setzt. Aber Uruguay hatte die Kohle und in diesem Jahr feierten sie die 100-jährige Unabhängigkeit.
Das stimmt, ja.
Und das war natürlich ein Riesenanlass. Übrigens jetzt hier, wo wir noch in Katar sitzen, ich dachte ja immer, der Finaltag am 18. Dezember sei so gewählt, dass dann eben die Leute, die dann eben doch nicht Moslems sind, nach Hause fahren können und dann Weihnachten feiern können und dann können wir alle endlich mal wieder hier weg. Pustekuchen, weißt du, dass der 18. Dezember, der Finaltag, auch der höchste Feiertag hier, also der Staatsfeiertag mit Militärparaden und allen Wein, ist am Finaltag hier in Katar. Finde ich irgendwie auch ganz...
Ja, ist ja noch ein Grund, sich auf den Tag zu freuen.
Ja, warum komme ich wegen Geld und Überschüsse für die FIFA jetzt auf Gianni Infantino? Was sagt ihr nochmal?
You want to criticize someone? Come to me. Criticize me. Here I am. You can crucify me.
Ja.
I'm here for that. Don't criticize Qatar, don't criticize the players, don't criticize anyone. Criticize FIFA, criticize me.
Yes.
But let the people enjoy this World Cup.
Yes, but let the people enjoy the FIFA World Cup. Wir beide saßen da, Burkhard, jetzt, ich kenne dich auch ein paar Jahre. Und der Gianni ging ja da auf die Bühne zu dieser Pressekonferenz. Wir reden von der WM, ne? Also es ist ja knapp 100 Jahre her, dass da dieses Ding losging.
Und wir reden davon, das war so ein Auditorium wie in einem großen Theater. Und wir reden davon, da saßen etwa 450 Journalisten aus der ganzen Welt.
Die Weltpresse war versammelt. Und Gianni kam mit dem Pressesprecher, und das war der Plot der ganzen Nummer, das war, als alles vorbei war, sein Monolog vorbei war, machte der Pressesprecher etwas völlig untypisches. Sein Job ist es normalerweise zu sagen, gibt es irgendwelche Fragen und Fragen zu koordinieren. Ganz am Ende, ich weiß gar nicht, wie viel Geld er dafür bekommen hat, hat er gesagt,
hat er sich geoutet.
Hat er gesagt, ich bin übrigens schwul und die FIFA ist geil und Katar auch und Gianni, du bist der Größte und umarmt ihn.
Das darfst du
dir
nicht sagen, dass Katar geil ist.
Doch.
Dafür kommst du ins Gefängnis.
Ich zitiere ihn ja, ach so, ja, egal. Du weißt, was ich meine. Wir saßen da nur und wir wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja. Ne? Und Gianni hatte eben seinen Monolog. Und so habe ich dich noch nie gesehen, weil du vibriertest fast. Du hast alles immer mitgeschrieben, du musst ja einen Bericht drüber machen.
Ja.
Und du dachtest gar nicht, du konntest überhaupt nicht. Du wusstest gar nicht, wie dir geschieht in dem Moment, oder? Es hat dich durchgeschüttelt.
Ja, also ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, okay, darüber kannst du ja nicht mehr ernsthaft berichten. Das ist ja so eine Farce. Du wirst ja hier so veräppelt. Mhm. Und gleichzeitig war das aber auch natürlich eine Propagandashow, wie man die von US-Wahlkämpfen mit Donald Trump kennt. Ne? Das war dieser Whataboutism. ne, also quasi, wenn kritische Fragen aufkamen, die erstmal ins Gegenteil umzukehren, also die Frage quasi zurück zu retournieren und zu sagen, ja, denkt mal an eure Kulturgeschichte, welche Verbrechen ihr in Europa begangen habt. Und wenn ihr euch dessen bewusst seid, dann habt ihr erstmal quasi 3000 Jahre Buße zu tun, bevor ihr irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen könnt. Und das war schon, muss man sagen, rhetorisch vom Allerfeinsten, was er uns da vorgesetzt hat.
Ja, es war ein Schurkenstück.
And now everyone knows that we have to make the best out of it. And we have to make the best World Cup ever. And Doha is ready. Qatar is ready. It will be the best World Cup ever, of course. Because you know better than me, the magic of football, as soon as this ball rolls, people will concentrate on that. Because that's what people want.
Ja,
und mir läuft's immer noch kalten Rücken runter, wenn ich ihn höre.
Ja, und er ist natürlich ein teuflischer Reiter des Pferdes, ja, das aber schon seit Ewigkeiten da kräftig über den Platz galoppiert. Und Jules Rimet war da einig mit Gianni Infantino, dass die Menschen Fußball lieben und dass es einen Rahmen braucht, in dem Fußball gefeiert werden kann. Aber wenn ich so die Motive von Jules Rimet über die Motive von Gianni Infantino, von denen ich glaube, dass er die hat, lege, dann komme ich nicht zu einem Ergebnis. Also der Enkel von Jules Rimet, dem FIFA-Präsidenten, dem Mitmacher dieser ersten Weltmeisterschaft.
Dem Erfinder der Weltmeisterschaft.
Ja, der dann im Prinzip mit dem Rinderbaron da aus Uruguay gemeinsame Sache macht und die erste WM da mit organisiert oder organisierte. Der Enkel von ihm sagte mal über seinen Großvater Jules Rimet, dass er ein Idealist und ein Humanist gewesen sei, der versuchte im Fußball im Prinzip den Geist der mittelalterlichen Ritterlichkeit zu leben. Oh. Ja, ja, absolut. Und ich meine, das ist ja beim Fußball nicht unbedingt so geblieben, ja, wenn man jetzt Gianni Infantino mit Jules Rimet vergleicht.
Ja, mittelalterlich ist höchstens das FIFA-Präsidium.
Ja, Wahnsinn.
Sonst nichts, ehrlich gesagt.
Jules Rimet, Vater der Weltmeisterschaften.
Es gibt auch hier in Katar gibt's schon auch eine mittelalterliche Struktur, das kann man auch sagen. Also es ist ja schon auch ein Land, das eine wirklich rasante Entwicklung hingelegt hat, aber was vor allen Dingen Infrastruktur, was äußere Merkmale angeht, aber viele andere Dinge sind einfach noch, ja, sind noch so wie vor 100 oder 200 Jahren.
Ja, und trotzdem hatten wir auch, das wollen wir auch an dieser Stelle sagen, weil wir haben die eine oder andere Mail auch bekommen, die dann in die Richtung ging, wir kommen gleich zu Reaktionen. Jungs, seid doch froh, dass ihr zu einer WM fahrt und seht doch nicht nur das Negative und es ist nun mal jetzt so. Und das muss ich sagen, es gab mit dir ein Erlebnis, das war mit das schönste Fußballerlebnis in diesem Jahr und das habe ich tatsächlich hier in Katar mit dir erleben dürfen, aber das war nicht in einem offiziellen Stadion, wo dann auf dem Pitch gespielt wurde, sondern wir haben da Fußball geguckt, wo die Jungs aus Bangladesch und so eben die Wanderarbeiter geguckt haben. Da fuhren wir vorbei mit unserem Bus an diesem Wohnheim und in einem Cricket-Stadion, das sich wirklich komplett bis auf den letzten Platz füllte, haben wir dann da das Spiel Brasilien gegen Kroatien gesehen.
Mit 15.000 Arbeitsmigranten aus Nepal, aus Bangladesch, aus Indien, aus Pakistan. Riesengroße Leinwand. Man muss sagen, das hat die FIFA dann gemacht. Also das haben sie selber quasi initiiert, diese Aktion, dass dieses Stadion umgebaut wurde oder zum Public Viewing freigegeben wurde, dass das da ermöglicht wurde und das haben die Leute da angenommen. Und das war irre. Also mit 15.000 Menschen in so einem Cricket-Stadion Public Viewing zu machen und ich würde sagen, von den 15.000 hatten 14.500 auch eigentlich gar keine richtige Ahnung von Fußball, sondern hatten nur so eine Idee, wie dieses Spiel eigentlich sein müsste. Es war dann so, es war das Spiel zwischen den Brasilianern und den Kroaten, das Viertelfinale. Und dann in der Verlängerung, als Neymar dann endlich das Tor gelungen war, quasi mit dem Abpfiff der ersten Halbzeit der Verlängerung, und die Menschen dann aufstanden, weil sie dachten, ja, es ist ja das.
Das war ein Riesenjubel übrigens.
Ja, also da so war wird, natürlich ein Wahnsinnsjubel. So wird die Geschichte aber ja erzählt, ne? Neymar ist ja für, ja, das war so mein Eindruck. Also Neymar ist ja als Kunstfigur fast sowas wie ein Comicheld. Und natürlich ist der Comicheld am Ende erfolgreich. Und in dem Moment, wo er erfolgreich war, war die Geschichte zu Ende. Und dann war auch noch Pause. Und dann sind sie aufgestanden um uns herum, haben uns die Hand geschüttelt und haben sich verabschiedet.
Ja, du hast ja da neben einem gesessen, der war Elektriker, der hatte hier im Finalstadion da die Stromleitungen verlegt und du hast ja mit dem auf Englisch einigermaßen gesprochen und dann in der Tat, dann war Abpfiff und die Leute strömten aus dem Stadion. Ja. Er stand auf, es war ein kühler Abend mit Jacke und so, schüttelte dir noch die Hand und zog von dann. Und ich war ja da mit meinen Bangladesch-Ultras da zugange. Es war so eine schöne Freude. Einer hat mir sogar die Hand dann geküsst. Und es war so, wenn du aufgesprungen bist, es war so eine kindliche Freude am Tor. Und als die Kroaten zurückkamen, ich bin da natürlich auch steil gegangen in der Kurve. Und für die waren wir natürlich auch eine Attraktion, weil die kannten das ja gar nicht, dass Leute aus Westeuropa da eben in so ein Stadion fahren. Und wir haben die ganze Zeit da gesessen. Und einfach eine geile Zeit zusammen gehabt. Und es war null aggressiv, alles total ordentlich und echt ein Abend voller Freude.
Ja. Das Besondere für mich war, dass als Neymar dieses vermeintlich entscheidende Tor gelungen war, dass die Menschen da wirklich aufsprangen und sich so freuten. Ja, im Prinzip so wie F-Jugendfußballer. So sind die rumgesprungen und haben die Arme nach oben geworfen. Und dann, aber als das Elfmeterschießen zugunsten der Kroaten ausgegangen war, haben sie sich genauso gefreut und zwar genau dieselben Leute.
Ja.
Und das war wirklich das Schöne. Da hat der Fußball etwas ausgelöst, was so ursprünglich vielleicht in den meisten Menschen da ist und was aber durch alle möglichen äußeren Umstände vielleicht über die Jahre auch verschütt gegangen ist, bei uns zumindest in der westlichen Welt. Und das fand ich toll, das so zu erleben, dass der Fußball wirklich wieder so zu diesen ursprünglichen Gefühlen zurückgeht, dass es gar nicht wichtig war, wer gewinnt, sondern was da eigentlich passiert und was das macht.
Und auch an der Stelle, geil, dieser knarzende Stuhl, weil einer irgendwie auch schrieb, ja, das wäre ja irgendwie auch manchmal so der Blick in die Vergangenheit und im Prinzip war früher alles besser und so und wir würden da uns nachsehnen und nur den Blick so haben. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Da würde ich einfach an der Stelle widersprechen. Jogo Bonito ist halt, wie soll ich sagen, ein Fachbereich unseres beruflichen Seins. Du bist Reporter, ich bin Moderator. Wir sind im Hier und Jetzt. Ich sitze hier auf einer Talkleitung. Es geht um viele Zukunftsfragen des deutschen Fußballs. Es geht um modernen Fußball. Es geht um Tempo, was ist jetzt gefordert und. Mhm. Aber Jogo Bonito ist nun mal unser Fußballgeschichtspodcast. Und da nehmen wir uns einfach heraus, Dinge zu beschreiben, die vielleicht früher wirklich greifbarer oder schöner waren. Oder ja, das ist unser Kleinod. Deswegen, das wollte ich auch an dieser Stelle mal sagen. Es ist nicht so, dass ich einer bin, der sagt, ja, früher war alles besser und alles scheiße heute und die Jungs bieten nichts mehr an. Ich spreche ja mit Profis von heute und habe fantastische Jungs kennengelernt, die auch so viel zu bieten haben. Und trotzdem finde ich, irgendwie darf es den Fachbereich Fußballgeschichte geben, das darf man auch ruhig schön finden. Ich wollte es nur an dieser Stelle mal klarstellen, dass ich jetzt hier nicht so ein lebendes Archiv bin oder im Gestern lebe.
Wir sind nicht die verbitterten alten Leute aus der
Marketshow. Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben auch echt total Lust auf Neues, auf frische Spieler und nee. Also das an dieser Stelle. Wie kriege ich einen Bogen wieder hin? Ach genau, weißt du, ich habe mich nämlich, als wir in diesem Cricket-Stadion standen, habe ich dich gefragt, hör mal, findest du nicht auch, dass das so ein bisschen aussieht wie das Centenario? Und hast du gesagt, nee, auf keinen Fall. Aber das war doch auch so kreisrund angelegt, wie das Oval.
Es war oval.
Die Bilder, die ich gesehen habe von dem Stadion in Uruguay, was übrigens heute immer noch da steht. Und da werden immer noch Spiele ausgetragen. Für mich sah das irgendwie kreisrund aus mit so einem Turm da. Aber du hast gesagt, nein, aber ich fühlte mich da dran erinnert.
Stadion der 100.000 werden, das haben sie dann nicht ganz geschafft. Das Stadion haben sie sich ein bisschen übernommen, die Ausrichter Uruguay. Und sie hatten großes Pech auch mit dem Wetter.
Ja, das war total bescheuert.
Nur geregnet. Ja. Das Stadion ist auch nicht rechtzeitig fertig geworden. Die mussten dann die ersten Spiele in so ganz kleinen Stadien austragen.
Minusrekord bei einer Weltmeisterschaft. Bei einem Spiel waren nur 300 Leute.
Ja.
Also
beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Frankreich waren 4.444.
Ja, ich hatte es irgendwo aufgeschrieben. Bei einem Spiel waren tatsächlich, das ist der Minusrekord in der FIFA-Statistik, bei einem Spiel waren da 300 Leute. Es wurde nicht fertig, aber sie haben witzigerweise deutschen Beton da verbaut.
Ach,
ja, deutschen Beton? Ja, die haben anscheinend irgendwie so viel Kohle gehabt, dass sie gesagt haben, ich meine, du, wenn du hier durch Katar fährst, weißt du, dass Kohle überhaupt kein Problem ist. Nur so viel, der Bums hier, der kostet 220 Milliarden Euro. Ja. Russland vor 4 Jahren, glaube ich, hat 14 Milliarden gekostet und die WM in Deutschland waren es 6 oder 7 Milliarden, was auch viel ist. Aber 221 finde ich, Geld ist hier scheißegal. Und war bei den Urus vielleicht 1930 ähnlich, weil die Deutschen Beton verbaut haben, aber in der Tat, es war zu nass und der trocknete nicht aus und deswegen wurde dieses Centenario einfach nicht fertig.
Ja, Südhalbkugel, ne, Winter.
Ja.
Nicht Sommer.
Ja.
Ne, damals hat man dann noch gesagt, okay, dann wir müssen das aber so machen, dass quasi der Spielbetrieb in Europa weiter stattfinden kann. Also richten wir das mal im Juli aus, nicht so wie jetzt, ne, wo wir das ja im Dezember ausrichten und im November.
Ja, das stimmt.
Ja, man muss das ja einfach mal sagen. Ne? Ja. In Uruguay war das eben so. Da hat man gesagt, ja klar, machen wir das dann in der Zeit.
Ja, ja.
Mit allen Schwierigkeiten. Es hat zum Teil geschneit bei den Spielen.
Es gibt ein paar Fotos. Es gibt keine Tondokumente. Wir haben Tondokumente heute in der Folge für euch. Sehr schöne, wie ich finde. Burkhardt hat da wieder in seinen Archiven rumgewühlt. Aber Spielreportagen oder O-Töne
gibt es nicht.
Gibt es einfach auch nicht. Auch nicht von Jérémy, dem Macher, über den ich einfach so mir ein paar Gedanken gemacht habe. Ich meine, stell dir vor, du bist so ein Enthusiast und du hast 1924 und 28 Uruguay als Olympiasieger und da kommen die Stars her und du triffst dann diesen Rinderbaron und die setzen sich zusammen und diese Idee wird geboren, tatsächlich, wir machen diese Weltmeisterschaft. Dann muss das ja auch damals durch einen FIFA-Rat, das war ein Jahr vorher, wurde das beschlossen und dann ging es dahin. Und ich finde das Coole in der Zeit noch, dass so naheliegende Fragen da waren wie, ja Moment mal, was ist denn das für ein Pokal? Wir haben ja noch gar keinen Pokal. Also was sollen wir jetzt machen?
Ja.
Jérémy, Franzose, umtriebig ohne Ende, hat dann in Paris Abel Lafleur den Auftrag gegeben, mach mir doch mal einen Pokal. Und das ist eine Nike. Also ihr habt ja vor Augen diesen alten Jérémy-Pokal.
Die Siegesgöttin.
Nike. Übrigens, Jérémy-Pokal wurde der erst 1946 benannt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei einem FIFA-Kongress wurde gesagt, aus Dankbarkeit dem Präsidenten gegenüber, ich meine, das ist eine totale Erfolgsgeschichte unter dem FIFA-Präsidenten Jérémy, der konnte in der Zeit, in der er da war, die Mitgliederzahl wirklich nach oben schrauben. Und erst 1946 hat man beschlossen, dass das Teil Jérémy-Pokal heißt. Es ist übrigens für die Klugscheißer Nike, eine Göttin, die dargestellt ist. Und dieser alte Pokal, der ist 1,8 Kilogramm schwer, pures Gold.
Gewesen.
Ja, und das ist ja das Ding. Ja, dann wurde der natürlich erstmals den Urus dann gegeben, dann ging der nach Italien und so weiter. Ihr kennt alle die Sieger und auch dann der Hund, der den 66 wiederfand, der verloren gegangen ist. Und dann haben die Brasilianer ja den Pokal dreimal gewonnen.
1970.
Und dann durften die den behalten.
Ja.
Was ja heute nicht mehr so ist. Heute kriegst du
Duplikat,
der muss immer weiter wandern. Dann haben die Brasilianer aber diese Nike, diesen Jérémy-Pokal bei sich da stehen. Und 1983 wurde der geklaut. Also Diebe sind dann eingebrochen beim brasilianischen Fußballverband und haben einfach diesen Pokal geklaut. Und eingeschmolzen und er ist verschwunden und man weiß nicht, was damit passiert ist.
Ja.
Ist das nicht eine dramatische Geschichte dieses Pokals? Dann wurde natürlich wieder ein Nachbau gemacht und der wird dann jetzt da bei den Brasilianern ausgestellt. Aber das Original
ist weg. Also das, was Fritz Walter hochgestreckt hat, das, was Bobby Moore 1966 hochgestreckt hat, was Pelé hochgestreckt hat 1970.
Dieser wunderbare Pokal, ich finde, die Bilder sehen auch irgendwie so ikonisch aus, weil du kannst ja diesen alten Pokal einfach nur in einer Hand nehmen und dann haben wir Fritz Walter doch im Blick oder auch Pelé 1970.
Ich habe ja gerade gesagt, Bobby Moore, Pelé,
ja.
Das ist schon wahr, ne? Aber das gibt's halt nicht mehr.
Ja, und mit diesem Pokal.
Leben ist auch Verlust.
Fuhren sie dann mit dem Boot natürlich, mit einem großen Boot, auch Jérémy, nach Uruguay, aber dazu vielleicht später mehr hier.
Der Jérémy ist ja ein total spannender, hat ja eine ganz spannende Biografie, wie ich finde. Ne? Der ist ja der Sohn eines Krämers gewesen, kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Seine Eltern mussten dann quasi vom Land in die Stadt nach Paris. Da war er noch ein kleiner Junge, ist dann bei seinen katholischen Großeltern aufgewachsen, später nachgekommen nach Paris zu seinen Eltern, hat dann im Laden geholfen und hat aber schnell auch durchblicken lassen oder erkennen lassen, dass er über einen ziemlich hellen und wachen Geist verfügt und ist dann tatsächlich an die Universität gekommen aus kleinen Verhältnissen, was damals noch die absolute Ausnahme gewesen ist, hat Jura studiert, ist Rechtsanwalt geworden und hat sich relativ schnell auch für den Fußball dann begeistert und hat 1897, und das finde ich total toll an diesem Typen, dann habe ich so ein Gefühl für den gekriegt. Er galt immer als Idealist und als Humanist und dann hat er 1897 den Red Star Sporting Club in Paris gegründet.
Unglaublich,
Also mit dem Roten Stern, ein Fußballverein Ende des 19. Jahrhunderts,
ja.
Der sich nicht nur um Fußball gekümmert hat, sondern auch seiner sozialen Verantwortung gerecht werden wollte, der auch kulturelle Veranstaltungen beispielsweise auch für die Arbeiterklasse vor allen Dingen durchgeführt hat und wo Fußball eben sozusagen das Vehikel war, die Arbeiterklasse auch in andere kulturelle Sphären einzuführen. Das fand ich toll. Und diesen Club gibt es heute noch, spielt, glaube ich, heute in der dritten französischen Liga. Und dieser Club hat sich das bis heute bewahrt.
Ach, das ist ja ein Ding. Ich meine, dieser Jérémy, da gehen aber auch die Berichte so ein bisschen auseinander. soll, habe ich zumindest an einer Stelle gelesen, es ist ja manchmal so ein bisschen unscharf, wenn man in diesen Jahrzehnten unterwegs ist, aber er soll auf einer Vorschlagsliste für den Friedensnobelpreis in den 50er Jahren gestanden haben. Aber er hat ihn jetzt schlussendlich nicht bekommen. Aber ich finde, wenn man ihn jetzt so ein bisschen vergleicht mit Gianni Infantino, kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, dass wir bei Jules Rimet sagen würde: oh, entrez, monsieur, erzählen Sie mal. Der wäre hier in Room Number 314. Mhm. Herzlichst willkommen. Und der andere würde draußen bleiben, glaube ich.
Der Glatzkopf?
Ja. Also ein Glatzkopf reicht hier, oder?
Ja, Gianni Gianni Infantino ist die Fratze des Bösen im Fußball. Nichts anderes.
Du hast doch mal gesagt, Blatter war die rechte Hand des Teufels.
Ja.
Und Gianni Infantino
ist die Fratze.
Achso, ich dachte, ist der Teufel. Hast du auch mal so gesagt. Ja. Aber da waren wir vier Bier weiter.
Ja. Ach, Burkhard. Jules Rimet war auch, der war nicht nur ein schöner Geist, sondern der war auch im Ersten Weltkrieg unterwegs. Mhm. Hochdekorierter Weltkriegssoldat tatsächlich auch gewesen. Mhm. Und Mitbegründer auch des französischen Fußballverbandes. Jules Rimet. Und der ist ja dann auch der musste ja erstmal hausieren gehen, ne? Also zwei Monate bevor es losging, hatte ja noch kein europäischer Verband zugesagt.
Ja, und der Uro da, der hat gesagt, Jules, was ist los?
Jules, wer kommt denn jetzt? Ja. Ne, wie viel bringst du denn jetzt mit? Und dann ist der hausieren gegangen und hat gesagt, oh Mensch, dann war selbst die Franzosen haben sich...
Nein, der ist doch zu Peugeot gegangen.
Sein eigener Verband. Und die hatten alle große Probleme, irgendwie Mannschaften abzustellen.
Der fuhr mit dem Zug da rum, in der Tat, in der Grand Nation und ging zu Peugeot und sagte, Leute, da müssen halt jetzt ein paar Arbeiter, die müssen halt frei bekommen, ein paar Wochen.
Ja.
Und er hat so die angeschnort und dann hat er Leute da zusammengekriegt.
Ja. Unter anderem ja auch Lucien Laurent, den ersten Torschützen bei einer Fußballweltmeisterschaft überhaupt. Der auch sehr, sehr alt wurde. Ist fast 100 Jahre alt geworden.
Burkhard, wir machen gleich weiter mit. Leute, wir sind bei 1930. Aber wir haben uns auch natürlich fest vorgenommen, eure Reaktionen hier zum Besten zu geben. Gleich geht's für uns natürlich mit dem Schiff. Zwei Schiffe fuhren von Europa nach Uruguay. Drei hätten es sein können, aber du hast herausgefunden, dass die Ägypter nicht wegkamen, weil irgendwie der Wind so blöd stand am Mittelmeer.
Ich erzähle es gleich.
Das ist ja auch geil. So, Reaktion. Ja. Ihr habt uns geschrieben, Burkhard, was hast du?
Von Michael. Lieber Sven, lieber Burkhard, ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts. Da kommt immer gute Laune auf. Und eine Sache wurmt ihn aber, den Michael.
Mhm.
Neben meiner Begeisterung für euren Podcast bin ich auch großer Fan der Karl-May-Filme der 60er Jahre. Es waren 17 in der Zeit zwischen 1962 und 68, by the way. 11 davon mit Pierre Brice als Winnetou. Du, Sven, sagst aber mit konstanter Hartnäckigkeit Winnetou. Also ein I anstelle des korrekten E. Das mag lapidar klingen, hat aber so eine Dimension von Schalke 05 anstatt von Schalke 04. Da frag mal Carmen Thomas, was das bewirkt. Also nichts für ungut. Ich wollte es nur mal einfach gesagt haben. Michael, danke dafür.
Ja, Michael, hold your hand. Ja?
Du siehst Sven leicht errötet.
Nein, ach du, ja, du was nein. Denn? Ich bin da ganz entspannt. Ich freue mich darüber.
Ist das jetzt schon die normale Gesichtsfarbe bei dir?
Ja, Alter, ich bin seit 4 Wochen hier in Katar.
Ach,
ja?
Du bist das.
Ich bin das, ja. Eine weitere Mail ist gekommen von Thorsten Rink. Thorsten hat, glaube ich, viel Spaß mit uns. Und zwar in der Bahn unter seiner FFP2-Maske. Ja, lautes Schmunzeln und so. Und anscheinend mit den Mitreisenden hat er schöne Diskussionen rund um Fußballthemen. Und er schreibt hier: Hallo Sven, hallo Burkhard, bla bla bla. Und jetzt hier, bei eurer Geschichte zu Robbie Williams im Stadion kam mir eine eigene Szene in den Sinn, bei einem Konzert von Nigel Kennedy im Mannheimer Rosengarten. Erinnerst du dich noch, dieser Geiger, der mit dem Fußballschal aufgetreten ist, das ist Nigel Kennedy.
Ich hab das gehasst. Ja. Das war auch dieser Violinen-Punk, ne?
Letztens hatte ich doch einen Auftritt mit meiner Fußballschule und am Abend danach spielte Nigel Kennedy.
Echt? Im selben Raum?
Ja, der hatte auch mehr Tickets verkauft, aber nicht viel mehr. So, ja, Nigel Kennedy im Mannheimer Rosengarten so um das Jahr 2000 rum. Mhm. Erwähnte der englische Stargeiger in einer Moderation das Jahr 1966 und fuhr fort, jetzt Zitat, 1966, when the ball was obviously in. Was bei mir zu einem lauten Out-Ausruf führte, was circa 1499 Klassikfreunde im Saal zu einem verständnislosen Gesicht führte. Es war einfach klasse. Ja, und er hat fortgeführt, dass er den Fußball einfach liebt und dann 1970, 66 hat er das schon gehört und 70 dann auf dem Fernseher verfolgte. Und er mündet mit dem Schluss: Habe mal einen kleinen Anti-Werbungs-Club-Mitgliedsbeitrag auf den Weg gebracht. Vielen Dank dafür, Thorsten, überhaupt. Vielen Dank an alle, die spenden. Die werden in den Shownotes natürlich jedes Mal namentlich erwähnt. Wer Lust hat, uns hier zu unterstützen, das Ding läuft werbefrei und ist unser Pläsier, dann kommt einfach zu jogo-bonito.de oder in den Shownotes gibt es alle Infos, wie ihr uns hier donieren könnt.
Sind wir denn jetzt bei 5%?
Nein, bei 1,3%.
1,3% der Hörer hat Spendierhosen an,
sozusagen. Ja, das ist aber dann anscheinend so, dass das so ist. Und dann ist es auch so, so kurz vor Weihnachten. So, Burkhard, haben wir noch...
Beklemmende Logik, ja. Mhm. Mhm.
Hast du noch eine Mail? Wir haben noch welche.
Ja, aber später
ne? Ja, sehr schön. Wo sind wir jetzt? Wir sind 1930, Moment, also Jérémie hat das jetzt alles klar gemacht. Die Urus wollen das, sie wollen ihre 100 Jahre Unabhängigkeit feiern, das Stadion steht mehr oder weniger.
Jérémie macht die Tingeltour durch Europa und versucht die Verbände zu überzeugen, dass sie sich doch noch anmelden zur Fußballweltmeisterschaft.
Ja, was sind das für Länder aus Europa?
Es ist Frankreich, es ist Belgien,
ja.
Es sind die Jugoslawen,
mhm,
und es sind die Rumänen tatsächlich. Die spielen natürlich alle nicht die allererste Geige, was den Fußball angeht, in Europa zu der Zeit.
Ja.
Das muss man schon so sagen, weil die großen Verbände haben einfach abgewunken. Die haben gesagt, ja komm, lass mich in Ruhe damit, das können wir nicht machen. Die Österreicher nicht, die Tschechen nicht und die Italiener auch nicht. Und das hat die Urus natürlich total gewurmt, dass sie da also so links liegen gelassen wurden. Und die haben sich ja dann auch revanchiert. Uruguay ist dann 4 Jahre später als Titelverteidiger nicht zur Weltmeisterschaft nach Italien gekommen. Das war natürlich auch einfach ein Revanchefall, muss man sagen.
Naja, in Europa spielte die Musik oder wurden die Kriege geführt oder da kamen viele her und sie fühlten sich einfach nicht beachtet dann, ne? Und das war ja auch gekränkte Eitelkeit, dass die Europäer dann nicht kamen. Übrigens, die Jugoslawen, da finde ich irgendwie kurios. Du hast Österreich-Ungarn oder was weiß ich, die K&K-Monarchie oder die Habsburger oder was auch immer das da war, nach dem Ersten Weltkrieg. Du hast die nicht dabei. Und die Jugoslawen sagen sich, Mensch, okay, also wir sind zwar vielleicht die armen Jugoslawen, aber dann wischen wir denen eins aus. Das war ja wirklich ein Kampf immer zwischen Jugoslawien und Österreich oder Österreich-Ungarn. Und dann haben sie sich auf die Socken gemacht. Ich meine, du hast das ja auch erzählt, ne? Ja, mit geringsten Mitteln, genau, und haben dann das...
Haben Geld gespart, um dann davon Ausgehanzüge kaufen zu können. Die sind deshalb Dritter Klasse. Zum Hafen gefahren. Und mit dabei der Mannschaftskapitän Milutin Ivković, eine total schillernde Figur, ein wirklich gut aussehender Typ, also mit so ganz dichtem dunklen Haar, ganz markantes Gesicht. Und dieser Ivković war der, glaube ich, fast der jüngste Kapitän bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, spielte in Belgrad, war ein ganz schlauer Typ, hat Medizin studiert und brachte die also dahin. Und später dann, nach dem Ende seiner fußballerischen Karriere, ist er Arzt geworden. Und aber nicht nur das, sondern er hat sich auch für die Kommunisten engagiert, hat eine kommunistische Zeitung herausgebracht und hat dafür gesorgt, dass die Fußballnationalmannschaft Jugoslawiens 1936 die Olympischen Sommerspiele in Berlin boykottiert hat.
Ach.
Die Jugoslawen sollten eigentlich hin und die übrigen Athleten von den anderen Disziplinen sind auch nach Berlin gekommen, aber Ivković hat gesagt, ohne uns Fußballer. Und die haben tatsächlich, musst du dir vorstellen, innerhalb eines NOKs, wenn du so willst, gab es die Fußballer, die gesagt haben, wir machen diese Nazi-Kacke, machen wir nicht mit in Berlin, wir bleiben in Jugoslawien. Und er hat sich dann weiterhin stark engagiert, auch für die Kommunisten mit dieser Zeitung, die er rausgegeben hat. Dann kamen die Nazis ja auch nach Belgrad im Zweiten Weltkrieg, haben Belgrad auch besetzt. Und Ivković wurde immer wieder festgenommen, immer wieder auch freigelassen. Und dann hat man aber festgestellt, dass er mit den Partisanen zusammengearbeitet hat. Hat also die serbischen Partisanen unterstützt und dann wurde er ausgerechnet bei einer Feier seines Vereins verhaftet und 18 Tage nach seiner Festnahme in einem serbischen KZ dann auch erschossen.
Ach.
Und die Gedenktafel von Ivković, die hängt heute noch in der Nähe vom Partisanstadion und es gibt auch eine Statue, die da für ihn aufgebaut worden ist. Ja, der Ivković ist für die Jugoslawen bis heute einfach eine ganz wichtige, wenn man das so sagen kann. Kann man noch sagen, für die Jugoslawen? Oder muss man das jetzt schon einfach alles auseinanderfummeln?
Ja, das müsste man, glaube ich. Aber damals war es nun mal Jugoslawien.
Sagen wir für die Serben. Also für die Serben ist der Ivković, glaube ich, nach wie vor eine bedeutende Persönlichkeit in ihrer Sporthistorie.
Ja.
Und ich finde die Geschichte von dem Ivković auch wirklich bewegend, muss ich sagen.
Ja, ich meine, jetzt sind wir ja auch hier bei dieser Weltmeisterschaft und... aus Ex-Jugoslawien haben wir mal wieder, ist natürlich ein ganz anderes Land,
ja,
definitiv. aber aus dem ehemaligen Jugoslawien schon wieder eine Mannschaft im Halbfinale, überhaupt der Ballsport, ne? Im ehemaligen Jugoslawien eine Riesengeschichte und die ganzen Länder, die jetzt dann eben geteilt hier auftreten bei der Weltmeisterschaft, haben eben eine Tradition, die da zurückzuführen ist auf diese Anfänge. Und es ging ja dann, wir sind wieder im Jahr 1930, dann für die Jugoslawen auf der Florida.
Auf der Florida und für
von Marseille über Miami runter.
Dann sind die Amerikaner an Bord genommen, genau.
Nach Montevideo direkt. Ja. Das war das eine Boot, Burkhardt,
ja.
Ne?
Ja, und dann gab es noch die Conte Verde, die dann letztendlich von Barcelona abgelegt hat. Und die ist dann über Sao Paulo, also über Santos, um genau zu sein, auch nach Montevideo.
Ist übrigens ein Riesenschiff gewesen.
Ein riesengroßes Schiff, ja.
Weit über 100 Meter lang. Also ich habe mal gehört, das ist ein Riesenschiff. Also man denkt jetzt so, das ist so ein klappriger Kahn wie irgendwie bei Kohle an Bord bei Tim und Struppi oder so. Nee, nix da.
4 Schornsteine.
Ja.
3 davon waren nur in Betrieb, aber man dachte, man braucht 4, damit es besser aussieht.
Das war so damals, das war das Statussymbol.
Absolut.
Ja, klar.
Ja, und eigentlich sollte auch die ägyptische Fußballnationalmannschaft, du hast es ja eben
jetzt
schon ein bisschen gespoilert, die Ägypter, die dann von Alexandria losfahren sollten, um sich quasi rechtzeitig auf der Conte Verde einzuschiffen, und die aber es nicht schafften. Also sie fuhren los und hatten so harten Gegenwind auf dem Mittelmeer, dass sie die vereinbarte Zeit nicht einhalten konnten und so. Mhm. Fehlte dann eben bei der Premiere der Fußball-Weltmeisterschaften eine Mannschaft aus Afrika.
Ich kann mir das vorstellen. Jetzt wieder diese Schokolade. Ich habe mit meinen Eltern Rucksackurlaub in Griechenland gemacht. Im Sommer gibt es da einen heftigen Wind. Ich glaube, das ist tatsächlich der Meltemi. Und wenn der aus Westen kommt, dann kommst du mit dem alten Schiff da auch nicht über das Mittelmeer rüber. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich möchte es einfach glauben. Ja, dass die dann. Ja. Das sind so Holzknarz.
Das ist aber ein Stuhl hier. An Bord, der Conte Verde übrigens, die Rumänen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und da fragt man sich natürlich, ja, Rumänien war jetzt auch kein reiches Land in dieser Zeit zwischen den Kriegen. Wie konnten die sich das eigentlich leisten? Wie haben die das hingekriegt? Die hatten damals noch einen König, Karol II. Mhm. Und der war gerade einen Monat auf dem Thron, der Karol. Mhm. Und der Karol war ein großer Fußballfan.
Und der sagte?
Der Karol sagte,
wir müssen dahin.
Wo spielen die meisten Fußballer von Rumänien? Und die besten Fußballer, die spielten vor allen Dingen an den Hafenstädten zum... Das ist das Schwarze Meer, glaube ich, dann, ne? In Rumänien?
Ich glaube ja.
Ja, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Und in diesen Hafenstädten war vor allen Dingen die Petroindustrie zu Hause. Und zwar damit große Mineralölkonzerne aus Großbritannien. Also Shell, BP und so weiter. Da waren die meisten Fußballer Rumäniens quasi in Lohn und Brot. Und dann ist der Karol zu den Unternehmern und zu diesen britischen Unternehmen gegangen und hat gesagt, also hört mal zu, Leute, ihr gebt die jetzt frei. Weil wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr hier den Laden abbauen und wieder nach Hause gehen. Und hat die also massiv unter Druck gesetzt, erpresst. Ja. Und dann sind die freigestellt worden, die rumänischen Fußballer, und durften nach Montevideo.
Also und
der Karol, der Zweite hat die alle ausgesucht. Der hat die komplette Kaderzusammenstellung gemacht.
Was aber vielleicht nicht ganz so zuträglich war, denn in Gruppe 3 ging es für Rumänien nicht weiter. Das war die Gruppe mit Uruguay. Die Rumänen verloren das Spiel nämlich mit 0-4.
Ja.
Ja. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee von dem König da, die Mannschaft zusammenzustellen. Aber zumindest waren die Rumänen dann da.
Die Rumänen waren dabei und alle, das hat der Andrejovic, von dem du ja vorhin schon mal die Rede, von dem schon mal die Rede war, der jugoslawische Delegationsleiter, der hat das ja dann auch gesagt, alle, die dabei waren, werden es nicht bereut haben, weil es einfach eine einmalige Erfahrung
gewesen ist. Ja, das war ja sozusagen sein Schlusswort unter allem. Jeder, der nicht dabei war, hat wirklich etwas verpasst. Genau. So waren sie halt auf dem Weg und auf dem Schiff waren auch...
Die Belgier und die Franzosen.
Die Franzosen, die finde ich ja sehr interessant.
Ja, die Franzosen, muss man sagen, haben schon das gemacht, was Deutsche und Engländer seit Jahrzehnten auf Mallorca beispielsweise machen. Die haben also früh ihre Handtücher ausgelegt auf dem Schiff und haben gesagt, das hier ist jetzt unsere Ecke. Und haben die dann auch Montmartre genannt, ganz unbestimmt.
Nee, ehrlich?
Das ist jetzt hier der Montmartre und das ist jetzt unsers. Und dann brachten die ein eigenes Grammophon mit an Deck und legten ihre Lieblingslieder auf. Und eines dieser Lieblingslieder war Sous le Pont de Paris. So, jetzt stell dir das vor, du bist auf hoher See unterwegs und dann kommen diese Franzosen.
Ich kann noch mal mehr drunter legen, warte mal, jetzt so.
Ich finde das so großartig, weil die konnten natürlich ja nicht mit dem Ball trainieren, ne, wenn der Ball über die Reling gegangen wäre.
Charenton. Tout le long de la Seine, on passe sous les ponts.
Schön, oder?
Ich bin auf dem Schiff jetzt.
Auf dem Weg zur ersten Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, und bei den Franzosen sagt man, die hätten am wenigsten trainiert tatsächlich von allen, weil die die Nacht zum Tag gemacht haben.
Die
Franzosen waren die Könige des Kartenspiels an Bord der Conte Verde und haben so ein bisschen Gymnastik gemacht, der Form halber.
Dabei hatten sie doch in ihren Reihen den ersten Torschützen.
Ja, das wussten sie ja damals noch nicht.
Naja, aber waren ja recht erfolgreich da, ja, ne? Muss man sagen.
Aber waren auch dann am Ende ja im Prinzip auch den Unwägbarkeiten des Schiedsrichterwesens ausgeliefert. Die Franzosen hatten ja dann auch ein Spiel, das ein bisschen unglücklich ausgegangen ist.
Naja, also es war ja so, dass sie dann eben den Weg wählen wollten in das Halbfinale, aber sie haben gegen Argentinien mit 0-1 verloren.
Ja, und man muss dazu sagen, das war ein Spiel, das wirklich auf des Messers Schneid stand. Argentinien war hoch favorisiert, Frankreich drängte auf den Ausgleich und hatte eine Riesenmöglichkeit in der 82. Minute. Einer der Franzosen stürmte alleine in Richtung argentinisches Tor und wurde gebremst, gestoppt, aber nicht durch den argentinischen Verteidiger, sondern durch den Pfiff, den Schlusspfiff des brasilianischen Schiedsrichters, der sich vertan hatte oder absolut, der sich vertun wollen musste.
Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Und dann gab es ja Gezerre und dann gingen sie vom Platz und dann sagte er, oh, ich habe mich, die lapidare Begründung des Schiedsrichters war ja nur, oh, ich habe mich vertan. Und dann gingen sie ja nochmal auf den Platz, aber die Franzosen waren dann so aufgebracht und haben irgendwie nicht mehr viel auf die Reihe gekriegt. Aber da gibt's ja auch irgendwie so interessante Geschichten, auch zum Teil dramatische Geschichten. Wir haben eben gesagt, dass Jules Rimet dann die eingesammelt hat bei diversen Firmen, die dann freigestellt wurden. Mhm. Und der Kapitän zum Beispiel der französischen Nationalmannschaft, der Alex Villaplan, der war einer, der dann im Jahr 1944, das finde ich total natürlich dramatisch, als einer der Kollaborateure mit dem Naziregime erschossen wurde.
Nachdem Frankreich wieder befreit worden war.
Frankreich war wieder befreit worden und er wurde standrechtlich erschossen als einer der Nazi-Kollaborateure, was in Frankreich ja nicht ging.
Übrigens hat der, wo wir jetzt gerade bei Politik und Fußball sind, der Karol II., also der König von Rumänien, hat, als er merkte, es wird echt knapp mit den Fußballern, hat er noch eine Generalamnestie für alle verurteilten Fußballer erlassen. Also wer gerade im Knast saß und einigermaßen Fußball spielen konnte, der hatte gute Chancen, wieder rauszukommen. Das hat der Karol schon ganz gut hingekriegt.
Diese Schiffspassage, die ging ja nicht in einem durch nach Montevideo, sondern es wurde ja noch eine Combo eingesammelt, die hier schon nicht mehr dabei ist. Die Brasilianer sind jetzt auch schon wieder zu Hause. Also findest du es eigentlich schade, dass die Brasilianer gegen Kroatien verloren haben und wir die jetzt nicht sehen im Halbfinale?
Ja und nein. Also ich
ich weiß auch nicht.
Also es wurde ja dieses Jogo Bonito, das brasilianische Zauberspiel, hier zu Recht auch gelobt und auch total gefeiert. Die erste
Halbzeit gegen Südkorea.
Ja, aber es war halt auch nur Südkorea.
Ja.
Ne, und dann ist halt die Resilienz gegen Kroatien gefragt und die ist dann eben nicht
Resilienz,
so.
Resilienz, da muss ich ja schon wieder nach. Ja, ja, stimmt.
Widerstandsfähigkeit.
Ja, ja.
Und die waren nicht so da, wie sie die gebraucht hätten. Und ganz ehrlich, Sven, Neymar gönne ich es nicht.
Nein, ich habe mich ja auch mit dem, also weißt du, der ist ja als Bolsonaro-Mann einer derjenigen, wo ich sage, puh, so ist es wohl. Aber Richarlison ist zum Beispiel für mich eine Entdeckung dieses Turniers, wo ich sage, ey, das ist aber ein richtig cooler, der im Prinzip für das Gegenteil in Brasilien steht und auch noch eines der schönsten Tore überhaupt hier erzielt hat.
Ja, es gibt zwei, finde ich. Also ich finde, die beiden schönsten Tore hat er gemacht.
Aber die Brasilianer, die spielten da bei dieser ersten WM, weil man, der Stern ging ja wirklich auf 58, die mussten ja lange warten, die Brasilianer.
Ja, aber die waren es auch selber schuld. Weil
die waren es selber schuld.
Sie standen sich ja selber im Weg, die Brasilianer.
Weil es gibt Sao Paulo und es gibt Rio. Das war damals ein Riesenproblem.
Das ist bis heute ein Riesenproblem. Aber damals war es halt so, wenn die da hinfahren, dann fahren wir nicht hin.
Genau.
Und am Ende waren es dann eben die Spieler aus Rio, die hingefahren sind und die aus Sao Paulo und aus der Umgegend von Sao Paulo, die da in diesem Beritt gespielt haben, ihre erstmal ihre Bezirksmeisterschaft oder Regionalmeisterschaft, genau weiß gar nicht, wie das heißt, aber es waren ja so Regionaltitel, die da ausgespielt wurden. Die sind da nicht mitgefahren.
Ich glaube, das gibt's heute noch.
Es gab, glaube ich, auch ein großes Problem zwischen schwarzen und weißen Brasilianern, die da in diese Mannschaft rein durften oder nicht rein sollten, was unter dem Strich dazu führte, dass wahrscheinlich einer der größten Fußballer, den die Welt damals kannte, 1930, Arthur Friedenreich, über den wir ja auch schon gesprochen haben in unserer Folge über die Seleção. Arthur Friedenreich, der von der FIFA immer noch als der erfolgreichste Torschütze der Welt und der Fußballgeschichte geführt wird, dass der nicht dabei gewesen ist.
Ich habe rausgeschrieben, der 1329 Tore anscheinend erzielt.
Also da ist die Statistiken aus der Zeit sind auch schon ein bisschen
unzufällig. Ja, aber der war nicht dabei, das musst du dir mal vorstellen.
Er war nicht dabei, weil er einfach im Dunstkreis von Sao Paulo unterwegs gewesen ist und nicht in Rio.
Aber glaubst du, das mag daran gelegen haben, dass die WM damals vielleicht noch wie so ein Test war, so das, was irgendwie später vielleicht sowas wie der Confed Cup wurde oder irgendwas, was man so als Wettbewerb erfindet, hat man das nicht so richtig ernst genommen? Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass das bei der damaligen Copa auch so war, dass man da nicht wirklich die Besten schickt. Das müsste man nochmal recherchieren.
Ja, also bei der Copa ist es auch zum Teil so gewesen, dass wirklich die Nationalmannschaften aus Brasilien nur aus einem Bezirk kamen. Und dass dieser Wettbewerb jeweils von der anderen Stadt boykottiert wurde.
Das ist wie mit Nürnberg und Fürth in der Bahn, ne, seinerzeit. Die Geschichte hattest du auch. Die einen saßen vorne in der Bahn, die anderen hinten, aber sie haben zusammen gespielt und
zusammen gewonnen.
Mann, ey. Ja, dann ging es also zu dieser Weltmeisterschaft. Und das, ich glaube, dir geht's doch auch so. Wenn du dann liest und dich hiermit beschäftigst, dass auf einmal ein bolivianischer Schiedsrichter einen 14 Meter gibt, ne? In einem Spiel. Nein, dass der nicht irgendwie auf dem Elfmeterpunkt liegt,
ja, oder so der Punkt Abstand. Der Punkt war ja nicht mehr da.
Aber dann hat er den auf 14 Meter gelegt.
Er hat es einfach abgemessen mit den Füßen.
Aber der Mexikaner hat trotzdem getroffen, ja?
Nein, er hat nicht getroffen.
Aus 14 Metern?
Der hat nicht getroffen? In meinen Büchern hat er
den Ball. In meinem Buch hat er aus 14 Metern getroffen. Hat er
vorbeigeschossen.
Der Mexikaner gegen Argentinien.
Wir werden es nicht endgültig klären, aber ich bin mir sicher, dass ich recht habe.
Naja gut, aber auf jeden Fall gab es den 14. Hand drauf, es gab den 14 Meter, oder? Den
gab es definitiv. So, 14, ja. Bei mir waren es sogar 14,63 Meter oder 65.
Ehrlich?
Ja.
Ja, nee. Also
ich weiß aber auch nicht, wer das jetzt nachgemessen hat. Ja, das ist ja fast außerhalb des 16ers. Das
ist echt.
Da musst du dir doch als Schiedsrichter auch schon mal ein paar Gedanken machen, oder nicht? Obwohl, wenn du dir hier die Schiedsrichter anguckst, dann machst du dir ja noch ganz andere Gedanken.
Ja, ich finde es total schlecht.
Furchtbar, zum Teil,
was hier gepfiffen wird. Ich fand den Brasilianer jetzt bei Frankreich gegen England, der war eine Katastrophe, dass der nicht sofort irgendwie den zweiten Elfmeter der Engländer sieht.
Ja, und der La Hosse, das ist ja einfach ein Skandal.
Wie viel? 14 gelbe Karten? Was hat er gegeben?
Das war einfach ein Irrsinn. Ja, und in der Phase des Spiels, wo er die roten Karten zeigen muss, da passiert gar nichts bei der Rudelbildung. Da muss er da auch zweimal einfach die rote Karte ziehen, da gibt's ja gar nichts.
Aber der braucht bei Gianni und so braucht er keine Fluchtwege. Das muss man sagen. Egal, was der pfeift, der kommt sicher aus dem Stadion
anders
raus.
Anders als mein Freund Jean Langenüß.
Aber da kommen wir später zu,
Jean Langenüß, ja.
Beim Finale war das schon ein Faktor.
Da war das eine Bedingung sogar.
Definitiv, Burkhard. Komm, wir hauen noch Reaktionen raus, bevor es weitergeht. Ich glaube, wir steigen gleich wieder ins Schiff ein, ne? Weil das war das kulturelle Angebot bei diesen Schiffspassagen war nicht zu unterschätzen für die Fußballer, oder? Also das muss man sagen, es wurde gesungen.
Ja,
viel gesungen und gefeiert.
Es waren ja auch jetzt nicht nur die Fußballmannschaften an Bord und die Funktionäre von der FIFA, sondern auch normales Publikum. Und so eine Schiffspassage, die dauerte eben 16 Tage von Europa rüber nach Südamerika.
Man lernt sich kennen.
16 Tage. Und da ist halt so viel nicht zu tun. Und der Pool, die hatten einen Pool tatsächlich auch damals schon, der war aber klitzeklein. Ne? Und die Ligen waren auch begrenzt, vor allen Dingen, weil die Franzosen sich ja so breit gemacht hatten. Und da musst du natürlich auch für ein bisschen Unterhaltung sorgen.
Und Balltraining war nicht drin, weil die flogen ins Meer und waren weg.
So sieht's aus.
Ja, ernsthaft? Das musst du dir alles mal vorstellen. Das ist so geil. Ja, aber
die haben Gymnastik gemacht. Die haben Gymnastik-Turnübungen und haben dann da auch so Gegenstände, die an Deck rumlagen, haben sie benutzt, um Sport zu machen und waren dann einfach.
Frag mich nochmal, warum ich diese alten Geschichten geiler finde als das Hier und Jetzt. Ja. Ich finde das einfach großartig. Ja. Reaktionen, Burkhard, was hast du für eine da?
Ja, ich habe eine ganz tolle Geschichte zu unserer Folge von 1990.
Soll ich da ein anderes Bett drunterlegen?
Nein,
oder?
Nein, musst du nicht. Und zwar ist da der Holger aus Bremen hingekommen und der hat uns quasi nochmal zurückgeholt in das Jahr 1990 und seine Geschichte von der Fußball-Weltmeisterschaft. Und die ist wirklich toll und ich lese sie jetzt einfach mal vor, Sven. Also, Sonntag, 1. Juli 1990, Viertelfinale gegen die CSSR, 1-0-Sieg, 5 Schüler und Studenten aus Bremen beschließen, im Adrenalin- und Alkoholrausch da muss man jetzt hinfahren. Das sieht man nur einmal im Leben. Und zwei Tage später dann Abfahrt fünfmal im Golf 2 aus Bremen in Richtung Turin. Nach durchfahrener Nacht morgens um 9 Uhr Ankunft am Estadio delle Alpi in Turin. Karten besorgt, später England geschlagen. Nach dem Spiel zurück zum Auto, Wagen aufgebrochen, alle Sachen weg. Was nun? Egal, einfach alle Mann ins Auto und weiter nach Rom. Danach einer weiteren durchgefahrenen Nacht erstmal ein paar neue Sachen gekauft, ne, so viel wie der Geldbeutel eben noch hergab. Eine kleine Pension gefunden und Karten gesucht, 2 Stunden vor dem Endspiel, noch immer keine Tickets. Kurz vor Spielbeginn klappt es dann unter Einsatz von allem vorhandenen Bargeld doch noch. 5 Karten, jetzt kommt's. Das finde ich interessant. Was glaubst du, 5 Karten 1990 fürs Endspiel, was haben die gekostet?
1.900 Euro.
Oh, gar nicht schlecht, aber die haben es noch günstiger gekriegt. 5 Karten für 1.400.
Boah.
Also dafür kriegst du es hier nicht, muss ich sagen. Ne? Mhm. Also mehr als ein Monatseinkommen war das damals von uns Studenten, schreibt er. Wenig später, der erlösende Moment, der Elfmeter durch Andi Brehme macht alle Strapazen wett. Wir kehren als Weltmeister nach Deutschland zurück. Jetzt wird's super. Am Mittwoch nach dem Endspiel erstmals wieder im Hörsaal, natürlich mit Deutschlandschal. Und dann die Frage, wo warst du letzte Woche? Du warst doch nicht? Doch, ich war. Und ein Raunen ging durch den Hörsaal. Fast so, als ob man selber nochmal Weltmeister geworden wäre. Ja. Ich finde diese Geschichte ganz, ganz wundervoll. Vielen Dank, Holger.
Herzlichen Dank. Er hat, glaube ich, hinten noch irgendwann mal geschrieben, dass ich nicht so oft unterbrechen soll. Auch in meinem, weißt du, mit einfach Fußball, dass ich Leute, unterbreche ich dich zu viel, Bock? Ich unterbreche dich doch gar nicht. Also, ja? Du sagst, wir beide sagen zu oft tatsächlich anscheinend.
Ja, das haben 2 Lehrer gezählt.
Die haben tatsächlich. Der Tatsächlichomat ist da angeworfen worden.
Haben wir heute schon tatsächlich gesagt?
Ich weiß es nicht, tatsächlich echt auch nicht.
Nee.
Also,
Und hast aber du es ist quasi tatsächlich gesagt? Eine Geschichte, über die wir mal ein bisschen nachdenken sollten.
Tatsache. Ja. Martin hat geschrieben, dann geht's auch weiter wieder ins Schiff. Hallo ihr beiden. Erst einmal vielen Dank für euren fantastischen Podcast. Wir sind am Wochenende mit dem Auto nach Berlin gefahren und haben auf der Hinfahrt euren Podcast gehört. Ihr müsstet...
Du brauchst echt eine Brille, Sven, so wie du
Ihr müsstet auch meine Frau getriggert haben, denn... Entschuldigung, da fehlt einfach ein T. Ihr müsstet auch meine Frau getriggert haben, denn ihre Wahl auf der Rückfahrt war ebenfalls euer Podcast. Das sagt schon etwas aus. Sie hat mit Fußball eigentlich nichts an der Mütze. Zu eurer gestrigen Folge und zum Thema Beckenbauer, ich bin da bei euch und ich sehe das mit 2006 auch etwas realistischer. Aus meiner Sicht, solche Veranstaltungen bekommt man seit vielen Jahren nur durch Klüngeln und freundschaftliche Dienste und. Also der stützt da unsere These, dass man mit Franz Beckenbauer vielleicht in der historischen Betrachtung ein bisschen, nicht gnädiger, sondern umfassender, ihn anschauen sollte.
Genau. Wir sollten uns das nicht so einfach machen und Leute einfach so pauschal in eine Ecke reinschieben.
Und er schließt mit, ich freue mich auf weitere viele Folgen von euch und würde mich über eine Folge über die Geschichte der alten Stadien freuen. Ihr habt es ja hier und da schon mal einfließen lassen. Zum Beispiel fand ich die Info zum Fundament des Stadions in Köln interessant. Das ist ja wegen der 500 Meter Bahn. Gerade als MSV Duisburg-Fan und nach meinem ersten Mal im alten Weserstadion haben gerade diese alten Stadien eine tolle Faszination für mich. Grüße vom Niederrhein, Martin. Martin, als Weserstadion, da war ich auch, ich weiß noch, da kam ich mit dem Kölnschal hin in die MSV-Ecke und da wurde mir gesagt, Junge, du gehst aber jetzt mal da hinten hin, ne?
Hast du knapp überlebt.
Ja, da habe ich gedacht, okay, alles gleich, bin da mal weg, tschüss. Ja, sehr schön. Vielen Dank, schreibt uns weiterhin an info@jogo-bonito.de. Wir freuen uns da sehr drüber. Burkhard, wir sind wieder im Schiff und beim bunten Abend.
Man sagt auf dem Schiff, Sven.
Auf dem Schiff.
Ja, man sagt nicht im Schiff.
Ja gut.
Man sagt tatsächlich auf dem Schiff.
Auf welchem Deck sind wir denn jetzt?
Auf dem Oberdeck.
Auf dem Oberdeck.
Ja,
beim bunten Abend?
Wir sind noch weiter davor, weil die Rumänen, das habe ich in meiner Geschichte ja auch schon erzählt, haben immer gerne gesungen. Unter anderem das Lied der Wolgaschiffer.
Der Wolgaschiffer?
Ja, die Wolgaschiffer.
Okay.
Die Wolgaschiffer. Weißt du, was Wolgaschiffer waren?
Wolgaschiffer?
Ja,
Wolga ja, die Wolga und Schiffer. Binnenschiffer. Ich meine, ich bin am Rhein groß geworden. Ja. Das werden so Schleppkähne gewesen sein, die da die Wolga sich da hocharbeiten.
Ja, aber die wurden gezogen. Also die wurden von Menschenhand quasi, mit Menschenkraft wurden diese Schiffe gegen die Strömung der Wolga quasi.
Ja, dass es das gab, weiß ich.
Ja, das war das sogenannte Treideln. Treidel nannte man das. Es gab Treidelpfade, die gibt's heute noch, auch am Rhein entlang.
Der heißt, es gibt auch einen Treidelpfad, der so heißt, ja, da genau. In Köln.
Ja, genau.
Ach, daher kommt das?
Daher
das
kommt Treideln. Das Treideln. Ach. Und das war natürlich, eigentlich war es eine Sklavenarbeit, muss man sagen. Ne, also da musstest du wirklich wirklich unglaubliche Arbeitsbedingungen aushalten. Und es wurden auch viele Strafgefangene dann dafür eingesetzt, diese Schiffe da hochzuziehen. Also
Stoff für Seemanns Romantik und Lieder.
Nein, eigentlich nicht. Also das war schon ein ziemlich brutales Leben.
Okay.
Und viele Strafgefangene, die quasi ihrer Hinrichtung entgangen waren.
Du hast wieder quasi gesagt.
Ja, aber quasi darf ich ja sagen.
Hast du auch mal gesagt, dass du oft quasi sagst?
Ja, aber quasi ist noch nicht moniert worden.
Aber tatsächlich muss ich
sagen. Quasi noch nicht moniert worden.
Okay. Doch, du hast selber gesagt, dass du zu häufig quasi sagst.
Ja, aber ich werde es ja wohl mal sagen dürfen.
Ja, ist ja gut. Also wir sind beim Treidelpfad.
Ja, und diese Männer, die diese Schiffe zogen, ne, also eine wirklich
Schweinearbeit.
Unmenschlich anstrengende Arbeit.
Ja.
Ne, so als wenn du bei 45 Grad ein Hochhaus baust. Ne, während ein heißer Wind quasi den Staub in deine Lungen reintreibt. Also das soll es ja auch gegeben haben.
Hier in Katar.
Zum Beispiel. Mhm. Und so muss diese Arbeit da auch gewesen sein, mit diesen Schiffen, die zu ziehen. Und diese Arbeit ist dann eben auch in ein ganz berühmtes Lied.
Ah, jetzt kommt. Worden. Ich denke mir die ganze Zeit, warum erzählst du mir das? Wegen der WM 1930?
Ich komme ja jetzt zum Punkt.
Ach so.
Manchmal nehme ich dich halt auch ein bisschen an die Hand.
Du nimmst mich lange an die Hand da, ja. Am Treidelpfad da.
Ja, ich lasse dich nicht allein zurück, Sven.
Ja, das Kind meckert langsam. Ja, ich habe Hunger.
Ich nehme dich jetzt wieder mit
so zurück. So heiß hier in der Sonne.
Ich nehme dich zurück an Bord.
Langweilig.
Ich nehme dich zurück an Bord.
Ja.
Die rumänische Fußballnationalmannschaft sang das berühmteste, eines der berühmtesten Lieder aus Russland. Das Lied der Wolgaschlepper. Und das haben übrigens nicht nur die Rumänen gedacht, dass das ein ganz tolles Lied ist. Das war quasi damals schon so eine große Nummer.
Hast du quasi wieder.
Ja.
Ja.
Und dass dieses Lied quasi auch in amerikanischen Kinos, in damals sagte man glaube ich noch Lichtspielhäusern, angepriesen wurde.
Russian words that begin the best loved of all Russian songs, Song of the Volga Boatmen. Along the banks strong men haul the ropes that pull the barges against the current.
Die damaligen Sprecher, ich weiß es jetzt, Burkhard.
Was denn?
Das waren Schauspieler und wirkliche Sprecher. Die eher aus dem Schauspiel kamen.
Meinst du, das war Ronald Reagan gerade?
Ja, genau. Also hör dir das doch mal an, wie die sprechen.
Russian words that begin the best loved of all Russian songs, Song of the Volga Boatmen.
The Volga Boatmen. So sprichst du ja heute nicht mehr, aber ich frag mich, warum ich das so geil finde. Weil die sich immer da reinlegen in die Stimme.
Ja.
Ich find's einfach gut.
Ja.
Ja.
Und das Lied der Wolgaschlepper ist tatsächlich eines der berühmtesten Volkslieder. Eben habe ich tatsächlich gesagt und hab's erst zu spät gemerkt.
Ich sage jetzt nichts mehr.
Ja, du hast es auch gar nicht gehört, weil du mir nicht zugehört hast. Das habe ich dann im Gesicht
gesehen. Kommst du jetzt zu den Wolgaschiffern? Ich stehe hier schon, hab einen Lolli irgendwie im Mund und hoffe, dass jetzt endlich mal der Kahn hier weggeschleppt wird.
Auf jeden Fall war ja an Bord, du hast das ja eben schon gesagt, es wurde ja auch für Kurzweil gesorgt an Bord der Konteverde. Und es gab einen ganz berühmten Bassbariton in der Zeit, Fjodor Schaljapin, ein Russe.
Natürlich.
Und dieser Russe hat dann abends immer kleine Konzerte gegeben, also für das betuchte Publikum. Und eines seiner großen Lieder war das Lied der Wolgaschiffer, das aber auch von den rumänischen Fußballnationalspielern regelmäßig auf diesem Boot, auf diesem Schiff gesungen wurde, weil das einfach sehr, sehr gute Sänger
zusammen mit dem Schaljapin?
Ja, nein, ohne Schaljapin. Die haben das auch gesungen und die Konzerte, die haben richtige Konzerte gegeben an Deck. Die waren gefeiert tatsächlich, die Rumänen. Also die, weil die wir so gerne und so gut gesungen haben und sie haben dieses Lied der Wolgaschiffer eben auch ganz beeindruckend intoniert. Leider gibt es davon keine Aufnahme, aber es gibt von Fjodor Schaljapin diesen berühmten und sehr imposanten Bassbariton. Und jetzt kommen wir endlich zu der Aufnahme, Sven.
Juhu.
Jetzt kannst du den Lolli wieder aus dem Mund nehmen. Davon gibt es eine Aufnahme und wenn ihr das Lied hört, dann wisst ihr, wovon die Rede ist. Das ist der Ruf, ne? Alle Mann eine Salve.
Das klingt nicht nach Spaß.
Oh Mann. Ich finde das großartig interpretiert, ehrlich gesagt.
Und das haben die Rumänen gesungen? Mehrstimmig.
Ja, an Bord der Konteverde. Auf der Überfahrt nach Südamerika.
Geil, dass es damals keine Playstations gab, ne?
hast ein wahres Wort ganz gelassen ausgesprochen. Ja.
Also die Stimmung ist nicht Dur, sondern Moll, das muss man jüngeren Menschen sagen. Das ist wirklich beeindruckend. Und das haben die Rumänen gesungen.
Das haben die Rumänen gesungen im Chor, ja.
Total krass. Ja. Was da los war auf dem Schiff, das musst du dir mal vorstellen. Weißt du, die Franzosen machen ihr Ding und da bist du irgendwie eher so ja, und bei der Lebensfreude, die machen ein bisschen melodramatisch.
Ja, die Schiedsrichter, das habe ich auch in der Geschichte erzählt, Jean Langenus und der Christophe, sein Kumpel aus Belgien, der auch als Schiedsrichter da war, die sind als Pat und Patterchen aufgetreten. Die haben auch so Bühnenprogramm gemacht, als sie über den Äquator rüber sind.
Ja, es gab ja sonst nichts. Ja, dann traf man
aber
sich.
Aber die machen das einfach, weißt du? Und da ist der, ich glaube, einer der Mannschaftskapitän der rumänischen Nationalmannschaft, Wetzer hieß der, der ist als tanzende Salome aufgetreten. Der hat sich in Frauenklamotten geschmissen und hat einfach getanzt.
Der Saal lag am Boden wahrscheinlich.
Die haben es gefeiert.
Ja, klar.
Und das Leben gefeiert auf der Überfahrt.
War doch früher so bei Klassenfahrt dann. Einmal die Woche gab es dann einen bunten Abend, auf den habe ich
das mich immer
den gab es bei uns allen, glaube ich, im Landschulheim, was auch immer wir da gemacht haben, ob wir mit irgendwelchen Jugendgruppen unterwegs waren oder Schulklassen. Da gab es den bunten Abend, weil es sonst eben nichts
da
gab.
Da habe ich gesungen dann an diesen Abend tatsächlich. Ich hatte einen Kumpel, Thorsten hieß der, der konnte ein bisschen Gitarre spielen, dann hatten wir uns vorher zusammengesetzt, der konnte nur so ein paar Akkorde spielen und dann habe ich so Volkslieder gesungen, Hänschen klein und ein Männchen steht im, ein Männchen steht im Wald.
Ja, ich habe so ein
der Refrain, ich erinnere den jetzt gerade, ein Männchen steht im Wald und macht die Rehe kalt.
Ich habe so ein kleines Stück immer gespielt, das konnte ich, mein Bruder hat mir das, keine Ahnung, mal gezeigt, den Wallenstein. 2 Minuten so ein Stück, ich weiß gar nicht mehr, da ging es um irgendwelche Fechtkämpfe und ich habe gegen mich selber gefochten und habe da irgendwie, bin da nur rumgesprungen. Mhm. Aber hab gemerkt, du kannst dann so die Leute unterhalten und die hatten ihren Spaß. Man musste sich halt irgendwie zum Affen machen und irgendeine Bühne betreten. So war das eben früher. Deswegen ist das ja gar nicht so ungewöhnlich, dass auf den Schiffen das gemacht wurde, dass man sich dann abends traf. Was sollte man auch sonst tun?
Wallenstein übrigens war der Name des Hundes von Fjodor Schajapin.
Nee, ganz im Ernst?
Ja, der hatte den mitgenommen und der musste auch regelmäßig dann ausgeführt werden natürlich. Und es hieß, wann immer Schajapin, wenn er probte, einen falschen Ton sang, hat Wallenstein gebellt. Und hat dem Vernehmen nach relativ häufig gebellt.
Jetzt sind wir noch auf dem Schiff oder kommen wir jetzt langsam in Montevideo an? Weil die Leute ja zu Recht sagen, Mensch, ihr wollt doch was auch über... Wobei, das ist ja die WM 1930. Ja. Das, was da auf dem Schiff passiert.
Diese Weltmeisterschaft ist ein großes Abenteuer in jeder Hinsicht. Und zu diesem großen Abenteuer gehört eben vor allen Dingen die Reise nach Südamerika. Weil das natürlich für die Menschen, die sie angetreten sind, um eine Weltmeisterschaft auszutragen, von der keiner so richtig wusste, was das eigentlich ist. Das war natürlich einfach das zentrale Thema. Wie kommen wir da hin und was machen wir da? Und wie ist das, wenn man so weit weg ist von zu Hause?
Geschichten so. Ja, also jetzt...
Ja, die Überfahrt geht dann auch mal zu Ende.
Tatsächlich, nach 16 Tagen. Man hört das Schiffshorn, man hört die Musik.
Ja. Wir kommen in die Welt des Tangos. Kurz vorher waren wir noch in Santos am Hafen und haben die Brasilianer eingesammelt.
Ja, aber Uruguay liegt ja zwischen Brasilien und Argentinien. Ist so ein kleiner Klecks. Und dann biegt man mit dem Boot Steuerbord ein in den
Rio de la Plata.
Ja. Und waren die dann
also so? Die Brasilianer waren jetzt an Bord und aber auch ganz viele Journalisten schon. Also aus Uruguay und aus Argentinien. Die wussten, das Schiff legt da an. Und die wussten, wenn wir die letzten Kilometer mit dem Schiff mitreisen, dann haben wir die große Gelegenheit, auch was über die Mannschaften zu erfahren und dann quasi unsere Sonderhefte zu bestücken.
Quasi.
Habe ich es gesagt gerade? Du
hast wieder quasi gesagt.
Kannst du das rausschneiden?
Nee. Nee. Nee, mache ich nicht.
Ja.
So, dann lernt der Herr Hupe mit seinen 96 Jahren auch wieder was. Du bist
so undankbar.
Also dann sind die aufs... Moment, das Schiff kam aus Santos darüber und dann sind die aufs Boot drauf und sind dann zu den Fußballern, zum Langenüß, zum Jureme, was man so macht, um einfach schon mal Geschichten zu erfahren.
Ja, und dann sind sie quasi nach Montevideo reingekommen, was das quasi gehört jetzt, das war jetzt für dich. Und dann kamen kleine Holzboote angefahren, kleine Holzmotorschiffe. Und auf diesen Schiffen saßen ganz aufgeregte andere Journalisten.
Ja.
Und die fuhren dann quasi längs zur Conte Verde und kriegten so kleine Säckchen ins Boot geschmissen. Und da waren die Unterlagen drin, von denen die oben auf dem Schiff waren. Und dann sind die mit den Dingern wieder zurückgefahren. Da waren die Unterlagen, die Berichte, die schon geschrieben wurden, an Deck, sind zurückgefahren nach Montevideo, haben die es in den Druck gegeben und haben ihre Sonderhefte gedruckt. Und als dann die Conteverde in den Hafen reinfuhr, waren diese Sonderveröffentlichungen alle schon fertig. Das heißt, die Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre kamen von Deck und konnten in diesen Sonderausgaben schon darüber lesen, wer sie so sind, was man so von ihnen erwartet, wo die
Stärken. Das ist ja sensationell.
Großartig. Also wie die sich beholfen haben damals. Heute machst du alles, machst du den Computer an, weißt alles über die ganze Welt, über jeden Spieler. Und damals musstest du
dir das alles
händisch ausbuddeln. Und das ist so unglaublich sympathisch. Es ist so eine.
Das ist eine berührende Geschichte.
Ja, ganz nahbar.
Also ich habe auch eine Sache noch erlebt, als ich in der Formel 1 als Reporter gearbeitet habe. Der große Preis von Monaco. Ja. Das ist ja ein ganz altes, traditionelles Rennen. Und in dem Pressezentrum gab es noch diese ganzen Telefone zum Durchtelefonieren der Artikel. Also du kamst da rein und
diese
dann...
Zellen, diese
ja,
kleinen
Zellen? Genau, ganz viele. Also das Pressezentrum bestand nicht aus einem WLAN-Code. Wenn ihr heute, liebe Leute, bei der FIFA in so ein Mediencenter kommt, dann bekommt ihr irgendwo einen WLAN-Code, alle möglichen Zugänge und alles ist gut. Und so ist das, egal wo du bist
auf und der Welt. Und eine Erkältung, weil es einfach so stark klimatisiert
ist. Und bla bla. Es ist wirklich egal, ob du hier in Katar bist oder irgendwo in Brasilien, es sieht alles überall gleich aus. Aber in Monte Carlo war das eben so, dass ich dachte so, boah, das ist echt eine Hinterlassenschaft aus den 50er und 60er Jahren. Das fand ich schon auch irgendwo rührend.
Dass man kennt das so aus den Kriminalfilmen aus der Zeit.
Ne? Ja, aber so wurde halt gearbeitet. Das mit den Säckchen finde ich ja sensationell. Die haben die Geschichte geschrieben, aus Säckchen rausgereicht, dann sind die schnell mit dem Boot zurück an Land. Das werden ja dann 4-5 Seiten gewesen sein, wie damals. Die Abendzeitung gibt es ja gar nicht mehr. Und dann wurde das am Hafen verkauft. Ja. Das finde ich sensationell.
Und es dauerte natürlich auch alles seine Zeit, bis dann die Passagiere von Bord waren. Mhm. Und dann kamen ja auch Kapellen, die dann auch wirklich die Spieler und die Delegation.
Ja, die Jugoslawen wurden von den jugoslawischen Schlingen. Natürlich. Absolut, die kamen ja mit der Florida an und den US-Amerikanern. Das war ein anderes Boot.
Zwei Tage später, genau.
Und wie war denn das da in Montevideo? Die waren ja froh, dass überhaupt Europäer kamen. Mhm. Ja, der Buero, da der Rinderbaron und der Jules Rimet, die hatten das Ding aufgebaut. Die Begeisterung im Land war ja schon groß, riesig, weil die Zuschauerzahl, die waren, ey, hier passiert was, das und war die Urus ganz, waren auf der Straße und waren im Hafen.
Ne? Kleine Nation, also von der Einwohnerzahl so wie Katar etwa. Mhm. Und die andere Parallele ist, dass natürlich alle Spiele, was heißt natürlich, alle Spiele sollten ja nur in Montevideo stattfinden, so wie sie hier alle quasi nur in, ich mach das wirklich zu oft. So wie hier ja alle Spiele eigentlich nur in Doha stattgefunden haben und ein bisschen in den äußeren Bezirken von Doha.
Ja, das stimmt. Und ich meine, Uruguay, heute sind es, glaube ich, auch nur 5,5 Millionen, die da wohnen. Es ist jetzt kein so großes Land.
Nein.
Uruguay ist ein ziemlich kleines Land, aber ein Riesenland in Sachen Fußball. Und der Ursprung ist natürlich der Erfolg in den 20er Jahren. Ja. Mit dieser Olympia-Auswahl. Wir kommen ja auch noch zu Andrade, dem Star dieses Turniers, der dann später halbblind als Alkoholiker verreckt ist, muss man sagen. War aber eine riesen Fußballnation. Und die waren auf den Beinen, als dann die Europäer ankamen.
Und das Stadion war nicht fertig.
Tröten.
Sven, das Stadion war nicht fertig, das Estadio.
Ja, und ich als Kölner zucke da überhaupt nicht, weil wir haben es ja gar nicht fertig gekriegt in Köln für die WM 74. Das wurde ja erst 75 eingeweiht. Also von daher, das ist ja okay.
Ja, das Centenario wurde dann 5 Tage nach der Eröffnung, also nach dem ersten Spiel, nach der Eröffnung kann man ja nicht sagen, nach dem ersten Spiel wurde es freigegeben. Da waren die Belgier beispielsweise schon ausgeschieden und dann gab es trotzdem noch die Eröffnungsfeier, wo dann alle Delegationen feierlich einmarschiert sind. Es standen also noch ganz viele Geräte rum, also Schaufeln und Eimer und große Behälter mit Sand, mit Zement. Es gab noch Bretterverschläge. Es war noch nicht alles ordentlich verputzt. Man musste wirklich noch über Bretter balancieren, damit man überhaupt auf den Platz kam aus der Kabine. Es gibt ein großartiges Foto vor dem Endspiel, wie die Mannschaften aus Uruguay und Argentinien aus den Kabinen kommen und wirklich über zwei Holzlatten balancieren müssen, damit sie auf den Platz kommen. Und unter diesen Umständen haben die damals Fußball gespielt. Und im Centenario sollten eigentlich ja alle Spiele stattfinden. Und das war dann nachher so, dass in der Regel auch, zumindest in der Gruppenphase, immer 2 Spiele nacheinander stattfanden. Und das Bessere, also das, was vermeintlich attraktiver war, kam dann immer als zweites. Und dann hat man immer so 2 Zuschauerzahlen so für den Tag am Anfang. Beim ersten Spiel waren es dann meistens so 7.000 oder 8.000. Und dann spielten irgendwann die Argentinier oder Uruguay. Und dann waren es dann eben 60 oder 70.000.
Das muss man auch sagen, dass vieles improvisiert war. Auch der Modus. Also jetzt schrauben die bei der FIFA dran
13 rum. 13 Mannschaften nur dabei, ne?
Ja, ja, aber demnächst in 4 Jahren haben wir 48 und dann ist noch nicht klar, in welchem Modus gespielt wird, weil mit Dreiergruppen ist blöd, dann hast du keine parallel laufenden Entscheidungen an den letzten Gruppenspieltagen. Also wird es darauf hinauslaufen, dass noch mehr gespielt wird. Damals, in der Tat, du hast gesagt, waren nur 13 Mannschaften da. Also man wusste nicht genau, wie viele kommen. Ich meine, es war ja klar, erst ein Jahr vorher wurde gesagt, okay, wir machen das, dann kommt der Black Friday, die absolute Wirtschaftskatastrophe und dann sind nur 13 Mannschaften da. Was machst du? Gruppe 1, 4 Mannschaften und dann 3 Dreiergruppen. Und nur die jeweils ersten kommen weiter ins Halbfinale. Und durchgesetzt haben sich die Urus, die gegen Jugoslawien spielten, und die Argentinier gegen die USA.
Ja, und das Interessante ist, dass beide Spiele 6-1 ausgingen.
Ja, und das gegen Jugoslawien, das Spiel stand ja, glaube ich, lange unentschieden. Ja. Und dann haben die Jugoslawen aber dann wirklich auch, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten und, glaube ich, der Ball, ich sag mal, es wurde unterstützt, dass nun mal da die Uruguayer dann zum Sieg kommen. Der Ball wurde dann auch von einem Polizisten, der am Spielfeld dran stand, weitergeleitet, der sonst ausgerollt wäre, zu Ungunsten der Uruguayer, wurde eben wieder reingeschossen und dann eben der Ball wieder aufgenommen und so haben sie gewonnen. Und da haben die sich sehr aufgeregt.
Ja, die haben 1-0 geführt, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Jugoslawen. Und das Tor zum Ausgleich war aus einer klaren Abseitsposition. Das
zweite, die Abseitsposition war, dass 3 im Abseits standen. Und ja, 3 Leute im Abseits standen und trotzdem wurde das Tor gegeben.
Ja,
Wahnsinn, ne? So war das eben da. Und dieses Stadion, Burkhard?
Ja, das Centenario.
Das ist ja eins, ich glaube, du hast noch einen... Was heißt noch ein Wunsch? So alt bist du jetzt auch nicht. Aber du willst mal nach Südamerika?
Ja, ich möchte unbedingt
ins Stadion. Du willst definitiv nach Buenos Aires, in die Bombonera. Mhm. Ich habe da jetzt die Doku gesehen. Die ist toll. Das ist echt Wahnsinn. Also dieser Verein ist ja...
Du hattest ja auch Zeit hier in deiner Corona.
Ja, was man so macht. Ne, kannst ja nicht nur Bücher lesen. Und dann willst du wirklich über diesen Rio de la Plata rüber nach Montevideo und ins Centenario.
200 Kilometer sind das übrigens, habe ich nachgeguckt. Mit dem Schiff von Buenos Aires.
Und dieses Stadion beschreibt das doch mal, weil ich glaube, das ist so ein Stadion, du willst einfach unbedingt mal sehen, weil du damit sehr viel verbindest, oder?
Ja, weil ich einfach sehr viel drüber gelesen habe. Ich weiß gar nicht genau, wie es heute aussieht, aber damals war es ein Stadion, das komplett ohne Tribünendach auskam, das ein Oval war und das größte Stadion seiner Zeit. Also es sollten bis zu 100.000 Menschen da reinpassen. Ich glaube aber, die maximale Kapazität war etwa bei 80.000. Und es gab diesen markanten Turm, der über 40 Meter in die Höhe ragte.
Den gibt es heute noch. Ich habe geguckt, da werden immer noch Pokalwettbewerbe ausgespielt. Und es sieht mir nicht so aus, als wären da Tribünen drauf gebaut worden. Eigentlich sieht es immer noch ziemlich oll aus. Ja. Und dieser Turm steht noch.
Und der ist eigentlich von Anfang an wie ein Mahnmal oder wie ein Denkmal gedacht gewesen. Der Turm hieß auch der Turm der Menschlichkeit. Und ich weiß gar nicht, ob man in diesem Turm auch irgendwas angestellt oder gemacht hat, ob da irgendwie der Stadionsprecher drin saß oder ob da Toiletten drin waren oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss aber eine
Musik... Wahrscheinlich die Toilette, der Turm der Menschlichkeit.
Es muss aber auf jeden Fall eine Musikanlage irgendwie da drin gewesen sein, weil während der Spiele im Centenario wurde Tango-Musik aufgelegt.
Entschuldigung, ich muss ja noch Schokolade essen.
Ja, das Spiel,
Tango-Musik?
Das Spiel lief also, und wenn es dann unten auf dem Platz ein bisschen langweilig wurde, vermute ich jetzt mal, wurde Tango-Musik aufgelegt. Also es ist verbürgt, dass während der Fußballspiele Tango-Klänge erklangen und dass oben auf dem Centenario, auf den Umläufen auch Tango getanzt wurde. Und es gab einen großen Tango-Musiker in diesen Jahren, Ende der 20er, Anfang der 30er, Carlos Gardel. Und dessen Lied Vamos Muchachos Compañeros war dann damals sozusagen der Nummer 1 Hit und der wurde dann regelmäßig aufgelegt. Das ist der, genau.
Das ist das Lied?
Ja, stell dir vor, unten auf dem Platz passiert gar nichts.
Ja. Und die tanzen dann oben
Tango? Dann tanzen sie oben an zu tanzen.
Meine Frau interessiert sich auch nicht für das, was da unten am Platz passiert. Die guckt. Die würde auch zum Tanz bitten.
Ja? Kannst du Tango tanzen?
Nein, ich auch nicht. Ich habe den Langsamwalzer bei der Hochzeit verkackt. Ich war bei deiner Hochzeit.
Ich weiß.
Du warst auch bei meiner. Ich habe mir den Arm fallen lassen. Oh. Und den Wiegeschritt gar nicht hingekriegt.
Ja.
Aber wir sind immer noch verheiratet.
Ja.
Du ja auch.
Weißt du, was mich übrigens wundert? Wir sind jetzt schon eine Stunde hier, zwei Männer auf dem Hotelzimmer in Katar und es ist noch keiner gekommen, der uns hier rausgeholt hat.
Ey, das stimmt! Stimmt, du könntest ja nicht sagen, ich bin...
Nein.
Wobei, wenn wir verheiratet wären...
Dann auch nicht.
Hat... Wieso, aber...
Nein, das ist einfach, weil... Also...
Stimmt, wir machen ja voll was Illegales.
Ich glaube, dass das nicht
geht. Wir sind geht, jetzt auch fußballerisch sehr intim.
Ich glaube, was wir hier machen, geht nicht. Also Carlos Gardel, und das ist übrigens eine total interessante Persönlichkeit gewesen, weil man mit diesem Typen natürlich den Tango verbindet. Der war der größte Tango-Künstler seiner Zeit, aber man bis heute gar nicht weiß, war der eigentlich aus Uruguay oder war der aus Frankreich oder war der vielleicht aus Argentinien? Die Argentinier und die Uruguayer streiten sich bis heute tatsächlich, ob er... ein Uruguayer war oder ein Argentinier oder ob er vielleicht doch in Frankreich geboren war. Fest steht, er ist in Argentinien gestorben und ist auch in Argentinien beigesetzt worden. Aber Uruguay behauptet bis heute, das ist einer von uns. Der war ein Superstar in den 30er Jahren und der hat den größten Tango aller Zeiten vertont. Der Tango heißt Volver, den habe ich auch dabei, der ist einfach so toll. Spiel mal an, ich will mal gleich noch erzählen, worum es da geht.
Ich würde gerne Tango tanzen können.
Mit mir?
Nee. Und auch Salsa.
Salsa?
Ja. Aber ich bin halt Halbschwede und Angelfische, weißt du?
Halt mal die Klappe und
hör das an. Also was denn?
Volver.
Ja, ist so dramatisch.
Volver heißt zurückkehren. Ich erahne nur den Schimmer von den weit entfernten Lichtern. Sie markieren meine Rückkehr. Es sind dieselben, die erleuchtet mit ihren blassen Reflexionen tiefe Stunden voller Schmerz. Und obwohl ich die Rückkehr nicht wollte, kehrt man immer wieder zur ersten Liebe zurück. Volver.
Das war ein bekanntes Lied.
Ich habe ja gesagt, das ist der berühmteste Tango aller Zeiten.
Es ist so viel Leidenschaft da drin. So viel Leben.
Auch so viel Weisheit. Erinnerst du dich, wir haben vor ein paar Tagen haben wir zusammengesessen und haben ein Interview gefeiert, was vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung stand, mit Jorge Valdano, dem Weltmeister von 1986, der sich wirklich mit Fug und Recht als Fußballphilosoph bezeichnen darf. Und der hat in diesem Interview, finde ich, den Fußball wirklich komplett durchdrungen.
Das mit das beste Fußballinterview, das ich je gelesen habe.
Es ist total ergreifend. Wenn ihr die Chance habt, das noch irgendwo nachzulesen.
Süddeutsche darf man lesen. Also das ist schon ein fantastisches Interview gewesen.
Ein Hochgenuss.
Und ein ganz spannender Punkt war der, als es um Superstars ging und die Güte des Fußballs, weil wir auch diese Diskussionen hier manchmal haben, ja, mit früher irgendwie war der Fußball vielleicht langsamer oder schlechter oder wie es war. Und dann gab es diesen Punkt, warum er den Fußball heute nicht so mag. Dann sagt er, ja, diese ganzen Jugendakademien, den Gedanken fand ich total spannend.
Ja.
Die machen durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Spieler ziemlich gut. Und diese Jugendakademien und diese Schablonen, die draufgelegt werden auf diese Spieler, machen Genies schlechter und sie werden gleicher. Und es ist nicht mehr so, dass der herausragende Spieler alles überstrahlt. Er war ja in der Mannschaft mit Maradona und da hat ja sein Trainer gesagt, Diego, geh mal raus. Und dann stellte er der Mannschaft die Frage, wie oft geben wir diesem Zehner den Ball? Sagt mir mal eine Zahl, wir haben 90 Minuten Spiel. Und ja, kamen dann Vorschläge aus der Mannschaft und was sagt der Trainer? Nein. Wir geben ihm immer den Ball. Diego, du kannst wieder reinkommen.
Ja.
Ja, damit ist doch alles gesagt, absolut. Oder?
Ja. Absolut. Ist ein ganz, ganz, wirklich ganz tolles Interview. Ich habe viel gelernt.
Sehr viel gelernt, ne? Ja, fand ich auch.
Ja.
Wir sind beim Tango. Wir sind in Montevideo. Es ist eine kulturelle Reise, muss man sagen, in das Jahr 1930, Burkhard.
Ja, das ist eine Stadt, die schon sehr ziemlich stark entwickelt ist. Und ich finde es wirklich schade, dass aus der Zeit, aus diesem oder von dieser ersten Fußball-Weltmeisterschaft keine Reportagen erhalten sind.
Ja, leider.
Weil diese Reportagen von 1930, glaube ich, echt was Besonderes transportieren könnten. Es gibt eine, die ich gefunden habe, die aus dem Jahr 1930 stammt. die von einem Länderspiel auch stammt, und zwar vom Länderspiel Deutschland gegen Italien in Frankfurt. Dr. Paul Laven war einer der Reporter, oder war der Hauptreporter damals. Reportage damals noch total in den Kinderschuhen. Man wusste noch gar nicht so richtig, was man da eigentlich macht am Mikrofon. Das hört man zwischendurch auch. Und dieser Paul Laven hat also das Spiel Deutschland gegen Italien übertragen. Und ihr werdet jetzt gleich einen Namen hören, bei dem ihr denkt, ach echt?
Im Hochsprung sind die Italiener hinter dem Ball her. Stuhlfaust saust aus dem Tor und wehrt ab. Ferraris wächst über sich selbst hinaus. Vorlage um Vorlage schnellt er aus dem Kniewinkel. Der italienische Mittelstürmer ist schussbereit. Das war eine Bombe, mein Gott. Die Italiener springen wie die Wilden, schwenken die Fahnen. Die Ersatzspieler eilen auf den Platz und umarmen den jungen Meazza und küssen ihn. Caligari ist aus dem Hintergrund herbeigeeilt und streichelt den jungen Kameraden. Da unten, die tanzen aber einen Tango da.
Die tanzen einen Tango da.
Die
spielen wie geimpft.
So was habe ich im Leben noch nicht gesehen.
Die spielen wie geimpft? Was war denn das für Jungs?
Ja.
Wie, das war der Laven als
das
Reporter?
Der Laven, der
aber wer saß denn daneben?
Den Assistenten kennt, der war auf jeden Fall, der hatte
die
auch.
Die waren ja geil drauf, die Jungs.
Der hatte auch irgendwas genommen oder hatte einfach schon noch eine Weinschorle drin, ich habe keine Ahnung.
Die spielen wie geimpft.
Aber so. Der junge Giuseppe Meazza in einem seiner ersten Länderspiele.
Ja.
Ne, erfolgreich gewesen dann. Und das war schon cool. Und dann im weiteren Verlauf dieser Reportage, finde ich, wird der Podcast auch schon, der Fußball-Podcast schon erfunden.
Heidkamp schlägt sich mit zwei Italienern herum und um den Ball nun weg zu befördern, muss er ihn erst hochkicken. Überhaupt nichts passiert. Er hat ihn ein bisschen gestummt. Das ist jetzt ein Klickerspiel. Ja.
Klickerspiel?
Ja.
Das ist ja geil. Man sitzt irgendwie mit denen da drin.
Ja.
Ja, aber wie locker ist der Typ? Das ist ja unglaublich, ja?
Ja, es war halt alles ein Versuch, Sven.
Ja, und ich meine, jetzt bist du ja auch schon ein alter Kutscher in der Reportage. Ja. Wir haben nochmal eine Torreportage mitgebracht. Wie findest du, macht das der Laven?
Er sitzt 2 Meter vor der Strafraumlinie. Von rechts. Es tritt den Ball der Mittelläufer Ferraris. Tor! Ein Mensch hat das erfasst. Kein Mensch hat das erfasst.
Aus dem Nichts.
Die Italiener tanzen da unten, das muss aber
kein Nationaltanz
sein. Schwingen ihre grün-weiß-roten Fahnen. Die Masse steht starr. Kein Mensch hat das erfasst.
Ich finde das Giggeln so sensationell. Ein Ausdruck purer Lebensfreude.
Und was du auch nicht vergessen darfst, es gab damals noch keine Rückennummern. Das heißt, die mussten auch alle italienischen Fußballer kennen. Die mussten wissen, wer das ist. Die hatten keine Rücknummer, die hatten keinen Spielberichtsbogen, nichts.
Magst du die Reportage?
Nein. Also sie ist nicht gut. Sie ist nicht gut, weil er einfach bei einem Freistoß kannst du nicht überrascht werden, wenn er ins Tor fliegt. Das ist einfach Käse.
Aber hörst du doch heute noch in Reportagen. Ein Treffer wie aus dem Nichts.
Aber nicht bei einem Freistoß.
Aber dieses Giggeln erinnert mich an unseren Besuch bei den Bangladeschis.
Ja, das stimmt.
Die auch so gelacht haben. Und es war ein Umarmen und...
Ja.
Und sie haben eine kindliche Freude.
Ja.
Und sie albern.
Immer, ja, genau. Und sie waren total albern, immer wenn im Publikum Frauen eingeblendet wurden.
Oh, ja gut, ich meine, wir sind jetzt auch 4 Wochen hier. Was soll ich sagen? Dann, ja. Ja,
aber das war jetzt mal, um das noch ganz kurz einzuflechten, das war schon irgendwie auch ein besonderes Erlebnis, also in einem Stadtviertel zu sein, in dem nur Männer unterwegs
sind. Nur. Und das sind auch Männer, also die nehmen sich an die Hand oder berühren sich und gehen da in Dreiergruppen Arm in Arm. Das ist so ganz normal. Das ist ein Ausdruck von, wir gehören zusammen.
Ja.
Und das war, finde ich, auch für uns beide so, man ist in so einem FIFA-Rahmen, man hat hier seine Arbeit und eigentlich denkt man, ja, ich habe hier mein Hotel, ich habe hier meine Diet Pepsi, bla bla bla. Aber dann fährt man dahin und da ist man wie in einer ganz anderen Welt.
Komplett.
Und das war schon echt spannend. Das will ich auch mitnehmen als Erlebnis, wo ich sage, boah, davon profitiere ich. Das wollen wir euch da draußen auch erzählen, dass wir das hier so erlebt haben, dass nicht alles furchtbar war. Die WM, wir haben es an vielen Stellen gesagt, war falsch, hier hinzugehen, ist unsere Meinung. Kann man drüber diskutieren. Wir sind der Meinung, oder du ja auch, ne?
Es bleibt falsch. Es bleibt falsch. Das falsche Land zur falschen Zeit.
Und trotzdem sind wir interessiert durch das Land gefahren.
Ja.
Burkhard.
Kommen wir zum Endspiel, Sven. Kommen wir zum Endspiel Argentinien gegen Uruguay. Einer musste es ja werden und einer musste es ja pfeifen. Und das war der Jean Langenüß.
Ja,
ich habe es ja auch ausführlich erzählt in den letzten beiden Folgen. Was ich euch noch nicht erzählt habe, das ist die Tatsache, dass Jean Langenüß sich erbeten hatte, vor seiner Zusage das Spiel zu übernehmen. Also nicht nur die ausführliche Körperkontrolle, Personenkontrolle vom, vom Eingang, die es damals eigentlich so noch nicht gab, wo diese 1600 Revolver festgestellt wurden oder sichergestellt wurden, sondern er wollte auch ein Militärkorps im Stadioninnenraum haben, das sich im Zweifel quasi um ihn schart, um ihn zu beschützen. Er wollte einen Fluchtweg ausgearbeitet haben aus dem Stadion, falls das Spiel...
Wie, das waren jetzt seine Bedingungen?
Das waren seine Bedingungen, die hat er so diktiert.
Der hatte aber eine Vorahnung, dass das eine knibbelige Sache werden kann bei Uruguay gegen Argentinien.
Der ist ja auch mit offenen Augen und Ohren in den Wochen durch Uruguay und durch Montevideo gelaufen. Er hat ja gesehen, was da los war auf dem Ring. Das kannten die ja gar nicht.
Der Langenis muss schon ein wacher Geist gewesen sein, ne?
Ja, das kann man zumindest annehmen. Wenn man das Buch, ich habe ja das Buch von ihm... Der hat schon genau hingeguckt, der hatte ein bisschen eigentümlichen Blick auf die Welt, aber vielleicht war der damals auch so ganz normal. Aber der wusste natürlich, Johnny Boy, das wird eine ganz schön enge Nummer.
Also die hier. Zwei Sachen waren
die
schon mal?
Die zwei Sachen. Also,
oder hatte er noch mehr?
Also Militär,
hinter
jedem Tor, also Militär, das ihn quasi beschützt.
Ja.
Dann eine Fluchtroute, wenn alles in die Hose geht, also ein geheimer Weg, irgendwie mit dem Auto
da rein, Ausgang raus.
Dann und im Hafen von Montevideo musste... ein Schiff, ein Fluchtschiff nur für ihn bereitlegen, das ihn sofort wegbrachte von Montevideo.
Weil er auf dem Wasser dann sicher war.
Ja.
Er wollte einfach weg auf Wasser.
Genau.
Drauf.
Und das hat man dann so gemacht. Man hat ihm also das alles erfüllt und dann kam es also zu diesem Spiel zwischen Uruguay und Argentinien. Und in diesem Spiel trafen ja, wenn man so will, zwei der absoluten Superstars der frühen 30er Jahre aufeinander. Der eine war, du hast ihn schon genannt, José Leandro Andrade und der andere war Guillermo Stabile. Und der Stabile, so spricht man ihn, glaube ich, richtig aus, war deshalb so besonders, weil der erst während des Turniers zum Nationalspieler geworden ist. Er ist erst im zweiten Spiel eingesetzt worden für den eigentlichen Mittelstürmer Roberto Cerro, der in der argentinischen Liga alles wegballerte und da Torschützenkönig war und so. Und der hatte aber eine so massive Angstattacke gekriegt während des Turniers, dass er nicht mehr spielen konnte.
Angstattacke.
Man hat das auch wirklich so festgehalten, er hat Angstattacken gehabt, der konnte nicht mehr Fußball
spielen. Ja gut, das gibt's ja.
Das gibt es. Und dann musste halt jetzt ein anderer ran, das war dann Guillermo Stabile. Und der hat dann im ersten Spiel gegen Mexiko, als erste, was er dann gespielt hat, beim 6:3 gleich 3 Tore geschossen. Und dann hatte der einen richtigen Lauf und hat dann inklusive des Endspiels, wo er dann auch getroffen hatte, zum 2:1 Halbzeitstand für Argentinien, insgesamt 8 Tore in 4 Länderspielen gemacht.
Das ist sehr viel.
8, ist er Torschützenkönig geworden. Mhm. Oh so, und jetzt darfst du mal schätzen, Sven, wie viele Länderspiele der insgesamt gemacht hat und wie viele Tore?
Ja, 4 und 8 Tore?
Ja, du hast es geahnt, du Schlauch.
Nein, du nein, das muss, nein, ich habe das, ich habe mich ja auch darauf vorbereitet.
Hast du es gelesen?
Nein. Ich wusste nicht, ich habe jetzt einfach nämlich, geraten.
Er ist quasi, er war so überzeugend in seinem Auftritt, dass er sofort von den Verantwortlichen des GFC Genua eingekauft wurde und nach Italien transferiert wurde. Und er war einer der ersten Fußballlegionäre, die dann den Weg von Südamerika nach Europa gegangen sind.
Ach.
Und er hat dann in Genua gespielt, hat in Neapel gespielt, später noch in Paris gespielt. Aber es ist immer bei 4 Länderspielen
gewesen. Naja gut, ich meine, das war ja auch dann eine Riesenreise für ihn und der machte sich die Taschen voll in Europa dann.
Es war dann nicht möglich, was anderes zu machen. Und dann ist er aus Paris 1939 mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wieder zurück nach Südamerika.
Aber dann war der schon alt.
Ja, also er hat dann immer noch gekickt und ist dann aber auch relativ schnell ins Trainergeschäft umgesattelt und ist dann auch Nationaltrainer geworden von Argentinien und zwar 1939 und ist das geblieben bis 1960. Der war 21 Jahre lang Nationaltrainer in Argentinien.
Also eine Legende.
Absolute Legende, hat auch gleichzeitig immer noch Clubs trainiert und ist da auch sehr erfolgreich gewesen. Ist 6-mal mit Argentinien Südamerikameister geworden. Bei 8 Teilnahmen hat er 6-mal den Titel
geholt. Sensationell.
Also und der Typ ist deshalb so toll, weil der er war kein Taktikfuchs. Also es war keiner, der jetzt sagte, wir spielen jetzt hier das Muster und mit dem WM-System und keine Ahnung was, sondern er hat einfach gesagt, habt Spaß am Spiel. Macht das, was ihr könnt.
Geht raus, spielt Fußball.
Macht das, wozu ihr Lust habt. Und dafür haben ihn seine Spieler geliebt und das haben sie gemacht. Und er gilt als der größte Fußballromantiker, der neben Luis César Menotti auf der argentinischen Trainerbank jemals gesessen hat.
Ach.
Und der war quasi der Begründer dieser argentinischen Schule, wenn man so will. Einfach das Spiel als solches zu begreifen und auch zu pflegen. Und dieser Guillermo Stabile war dann bis 1960, er war dann noch im Nachwuchsbereich tätig, war auch ein relativ erfolgreicher Unternehmer in der Zuckerbranche. Und ist dann leider aber 1966 überraschend an einem Herzinfarkt gestorben.
Das ist ein Ding. Nach dem werden Straßen, Plätze und Stadien benannt sein, absolut, in Argentinien, en masse. Er also da, interessant, das mit den Panikattacken, hatte ich letztens ein Gespräch drüber, wirst du nicht direkt drauf kommen, mit einem, der lange bei uns als Reporter gearbeitet hat.
Ich habe es gehört, Sven, es war in deinem Podcast Einfach Fußball mit Manni Breukmann.
Dass der,
ich habe das sehr, sehr interessiert
zugehört. Dass er das damit zu kämpfen hatte.
Ja.
Und auch einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, aber längere Zeit damit gekämpft hat. Und er sagte, das ist furchtbar, wenn Leute dir eigentlich sagen, Mensch, das hast du jetzt aber wieder souverän gemacht, ganz toll. Und der kleine Manni in dir sagt, oh Mann, wenn du wüsstest, dass ich für ein kleiner armer Tropf bin.
Ja,
ja, spannend. Hat, finde ich, macht Mut, weil ich glaube, das ist ein größeres Thema, als man gemeinhin denkt. Ich glaube, viele Menschen haben mit Ängsten zu tun.
Ja.
Und das kann ja dann irgendwie ganz schön sein, zu wissen, dass man damit nicht allein ist. Das ist ja sehr interessant, die Geschichte. Ein weiterer Star dieses Finals, Andrade. Du hast ihn... Ja,
José Leandro Andrade.
Ja, was für eine Geschichte, der seine Prime hatte, nicht bei dieser WM, sondern eigentlich davor. Ja. 24 vor allem, ne? 28, beide Male ist er da mit Uruguay Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen.
Erst in Paris, dann in Amsterdam, ja.
Und hat dann seine Gastauftritte gehabt als Tänzer in Paris.
In Paris, der war dann in der Haute Volée unterwegs und ist dann so von der Bohème quasi aufgesogen worden als Schwarzer, als Exot, das galt damals als total schick.
Naja, das war auch Josephine Baker, die Zeit
man sagt,
die Revue Negra hatte.
Genau, die Nackttänzerin.
Ja.
Oder die
hat so ein leicht bekleidet.
So ein Bananenkostüm
war
das.
Ja, ne? Aber das war schon erotischer Tanz.
Ja, ist ja ganz klar. Für die Verhältnisse, die das damals, die damals quasi herrschten, war das schon sehr freizügig. Und man sagt tatsächlich auch, dass er und Josephine Baker ein Verhältnis gehabt hätten in der Zeit, also nach diesen Spielen 1924.
Mhm.
Und er ist dann auch in diesen Clubs tatsächlich auf der Bühne als Tango-Tänzer aufgetreten. Er war auch ein Musiker, also er war nicht nur Fußball. Der
er sah ja auch überragend aus. Das muss man einfach mal sagen, wenn man Bilder von
Andrade sieht. Wenn man so das Spiel beschreiben sollte, er war nicht der Torjäger, sondern er war eher der Sisu, er war eher so wie Zinedine Zidane, so was seine Aufgabe im Spiel anging.
Also er war der Allesmacher eigentlich.
Ja, genau. Mhm. Aber er war nicht der große Torschütze. Und der führte also Uruguay ins Endspiel 1930 gegen Argentinien und war zu diesem Zeitpunkt aber schon stark gehandicapt. Der hatte schon eine große Verletzung am Auge, die er sich zugezogen hatte in einem Fußballspiel, wobei es heute auch Mutmaßungen darüber gibt, dass diese Entzündung oder diese Verletzung im Auge tatsächlich eine Folge von Syphilis gewesen ist.
Ehrlich? Mhm. Weil das hatte ich auch gelesen, dass er sich in einem Spiel so verletzt hat und auf einem Auge halb erblindete. Mhm. Und es dann immer schlimmer wurde und was natürlich dann später dazu führte, dass er dann halb erblindet im Suff verreckt ist.
Ja.
Aber er war in Uruguay definitiv Teil dieser Mannschaft, die dann in diesem Finale stand.
Ja, man schwärmte von ihm als das schwarze Wunder. Das war sein Künstlername sozusagen, das schwarze Wunder. Und nichtsdestotrotz lag Uruguay zur Pause mit 1-2 zurück gegen Argentinien in diesem Finale. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil man sich nicht auf den Endspielball einigen konnte. Es gab also noch keinen gebrandeten Ball, so wie wir das heute kennen, der dann für das ganze Turnier benutzt werden muss, sondern man hat halt mit den Bällen gespielt, die gerade so da waren. Und vor dem Endspiel konnten sich die Uruguayer und die Argentinier nicht darüber einigen, mit welchem Ball jetzt gespielt wird, mit einem aus Uruguay oder aus Argentinien. Und dann hat der Schiedsrichter Langenüß, ein großer, weiser Mann, gesagt, okay, dann spielen wir in der ersten Halbzeit mit dem argentinischen Ball, in der zweiten dann mit dem aus Uruguay. Was zur Folge hatte, dass Argentinien zur Pause 2-1 führte und Uruguay das Spiel am Ende mit 4-2 gewann. Unter anderem, weil auch Hector Castro dann ein Tor gelang. Über den haben wir ja auch schon was erzählt.
In der allerersten Folge.
Richtig, ja. Das war der Mittelstürmer oder der Angreifer, Außenstürmer war er, der bei einem Unfall im elterlichen Sägewerk den rechten Unterarm verloren hat.
An einer Elektrosäge, ja.
Und dann trotzdem Weltmeister
geworden. Und dann haben sie diese Weltmeisterschaft gewonnen. Ich meine, das war dann, glaube ich, nicht so eine Zeremonie, wie sie heute eben hier abgehalten wird, mit Konfettiregen und allem Scheiß, den wir da wieder am Sonntag sehen werden, sondern es wurde einfach der Pokal übergeben und dann war auch gut. Ne? Aber übrigens, ich hatte nochmal geguckt, der Andrade, das war das Halbfinale 1928 gegen Italien, wo er sich da diese Augenverletzung wohl zugezogen hat. Du sprichst eventuell von einer anderen Ursache für diese Erblindung, ja, das ist sehr interessant. Und er war, und das ist vielleicht auch noch so ein Link an die Hopschwitz, Ausgabe. Er war beteiligt natürlich am Finalsieg bei den Olympischen Spielen 24 gegen die Schweiz. Haben wir aus anderer Seite da beschrieben in unserer Folge Hopschwitz. Das ist das Interessante, finde ich, an Jogo Bonito, dass so...
Dass die Fäden immer wieder so
zusammenlaufen. Findest du nicht auch? Ja. Ich finde, es wird wie so in unseren Folgen, kommt immer mehr so zusammen und man hat so ein, ja, wie so ein Netz, so ein historisches Netz, das so miteinander verknüpft ist. Und auf einmal ja, gehen die Dinge da ineinander über.
Der Andrade ist übrigens in Salto geboren. Das ist die zweitgrößte Stadt in Uruguay. Und das ist auch die Heimat von Luis Suarez und Edison Cavani.
Tatsächlich, ach, ja. Echt?
Das habe ich dir tatsächlich gesagt. Und Andrades Vater, die Episode muss ich noch loswerden. Andrades Vater, also derjenige, der sich in die Geburtsurkunde als Vater eingetragen hat, der Mann... Was glaubst du, wie alt der Vater von Andrade war, um es mal so zu fragen?
Ja gut, das ging ja früher immer ratzfatz, da warst du, ich sag jetzt mal 19 Jahre alt.
Er war tatsächlich 98 Jahre alt.
98?
98 Jahre.
Ja. Burkhard.
Nein, 98. Und die Geschichte geht so, dass der Vater von Andrade als Sklave aus Brasilien geflohen ist nach Uruguay. Und dass er dort aufgrund seiner magischen Fähigkeiten, die ihm attestiert worden sind.
Was? Auf seinen magischen Fähigkeiten mit 98?
Ja.
Okay, mach weiter.
Ja, das war der Juppi, hieß das von Uruguay. Wahrscheinlich. Das kann doch sein.
Das war also der Papa vom Andrade, oder wie?
Ja. Und jetzt weißt du auch, warum der es so bunt getrieben hat, der Andrade. Es muss ja irgendwo herkommen.
Ach so.
So. Und 19, der ist ja dann auch 57 schon gestorben, der Andrade, mit Syphilis und ohne Kohle und ohne Beachtung und nur mit einem Auge, was funktioniert hat.
Aber als Weltmeister.
Ja. Und es gibt fast überhaupt keine Filmaufnahmen von ihm. Also man kann das Spiel nur erahnen, wie das gewesen sein muss. Man kann sich da auch nur auf Zeitzeugenberichte verlassen.
Aber ein bulliger, muskulöser Typ.
Ja, und großgewachsen natürlich.
Ja.
Und sehr geschmeidig. Und übrigens sein Neffe, das fand ich total spannend, der Neffe von José Andrade, Victor Rodriguez Andrade, wurde 1950 mit Uruguay Weltmeister.
Ach nee, ja. Ach wie schön. Mensch, das ist doch ein würdiger Schlusspunkt irgendwie. Im Drama dann doch eine schöne Wendung.
Ja.
Vielleicht ist das so mit dieser WM 1930. 2030, die WM in Uruguay und Argentinien. Wehe nicht, das steht zur Wahl, Leute. Es gibt hier die Rumors.
Nein, es sind mehr als Rumors, Sven. Das ist schon fast Gewissheit.
Es gibt hier in FIFA-Kreisen und unter Journalisten natürlich so eine Wette auf die nächste Wahl. Also klar, in 4 Jahren werden wir nach in die USA, Kanada, Mexiko fahren.
Im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich.
Natürlich. Und was kommt dann? Eine Variante wäre natürlich 100 Jahre Weltmeisterschaft, also wieder ins Centenario, wieder nach Uruguay, weil so viele Mannschaften muss man mit einem anderen Gastgeber das machen.
Und nach Argentinien.
Könnte ja vielleicht Chile oder Argentinien ins Spiel bringen. Mega geil würde ich das finden, um ehrlich zu sein. Das wäre hurra. Aber es gibt das Gerücht, und du sagst, es ist mehr als ein Gerücht.
Also ich glaube, dass es schon safe ist.
Saudi-Arabien zusammen mit Ägypten und Griechenland. Danke, Gianni.
Mit Ägypten oder mit Algerien?
Nee, mit Ägypten. Ägypten und Griechenland? Ja,
Griechenland habe ich auch gelesen. Als sozusagen
drei Gastgeber.
Als Brückenschlag zwischen
Afrika, Europa und Asien. Und dann sagt der Gianni, ja Leute, ihr wollt doch irgendwie auf alle Kontinente, dann schaffen wir, we unite the world. Dann bringen wir eben die alle so zusammen.
Danke, Gianni.
Und dann bin ich auch raus, um ehrlich zu sein. Also WM nochmal in Riyadh. Das mache ich nicht.
Du?
Nein. Hand drauf?
Ja, Hand drauf.
Burkhard, da schon. Aber Hand drauf, Centenario, Uruguay, Argentinien.
Wie auch immer, da werden wir dabei sein. So. Also wenn wir das noch können, wenn wir das noch hinkriegen.
Wenn sie uns lassen. Ja. Ich habe meine Akkreditierung nicht abgeben müssen. Ich komme aber auch noch außer Landes, hoffe ich mal. Ja. Das war unsere WM-Ausgabe von 1930.
Das vorerst letzte WM-Spezial.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich.
Ne? Oh, das war eine lange Reihe. Wir haben viele gemacht.
Ja, haben und auch eine ganze Reihe gemacht.
Uns noch was übrig gelassen.
Ja, das stimmt. Also es gibt schon noch Weltmeisterschaften, die ich auch gerne noch ein bisschen, also 66 beispielsweise ist auch so.
74 haben wir auch nicht gemacht.
Ja, ein bisschen. Ne?
Bisschen, aber auch nicht viel.
In der DDR-Reihe.
Ja, aber da ist noch viel mehr zu erzählen.
Die gute Nachricht für euch ist, das hoffen wir zumindest, dass wir noch eine Folge machen werden.
In diesem Jahr.
Vor Weihnachten oder auf Weihnachten hin. Auf jeden Fall an Weihnachten könnt ihr es hören.
Eine Bescherung gibt es von uns am 24.
Ja? Eine Folge, die den schönen Titel Bescherung trägt, weil wir von euch auch noch ein paar wunderbare Geschichten hier liegen haben, die wir noch nicht vorgelesen haben, von denen wir aber denken, dass wir die in Gänze gerne vorlesen.
Und vielleicht kommen ja auch welche rein an info@jogo. Moment, an.
Oh. Du hast es verkackt.
Ich hab's verkackt. Yes. info@jogo-bonito.de. Yes. Yes. Ja, normalerweise bin ich Mr. First Take.
Ja, hier nicht.
Ja. Ihr könnt uns weiterhin schreiben und in der Tat, es gibt noch eine Überraschungsfolge. Wir haben hier Überraschungen für euch. Legen euch da diese Bescherung unter den Weihnachtsbaum und da könnt ihr das alles auspacken am 24. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, mein lieber Burkhard, dann haben wir alles in die Shownotes gepackt und ja, unser Dank an alle Spender geht auch namentlich da in die Shownotes rein. Da könnt ihr euch dann...
Meinen Taschen ist noch Platz.
...verewigen, genau. PayPal ist möglich, Kreditkarte, Überweisung, alles drin. Kommt in den Club de Jugadores, das würde uns sehr gut gefallen. War es das von deiner Seite? Ich hätte noch einen Schlusspunkt. Darf ich noch einen loswerden?
Ja.
Und zwar eine Musik, die... ich bin auch in das Jahr 1930 gegangen... Und habe einen Titel gefunden, der mich berührt hat.
Ehrlich?
Der hat mich wirklich berührt. Ich weiß, dass du die Stimme nicht so toll findest und die Aufnahme auch nicht, aber ich finde so zwischen den Weltkriegen und mit dem, was dann später kam, nach 1930, nehmen wir mal 33 und 39 bis 45 und so, gab es diesen Spielfilm Das Spiel ist aus. Und dieses Lied, was ein großer Sommerhit war im Jahr 1930. Ich glaube, viele von euch werden es kennen und ich spiele es jetzt einfach. Und möchte mich schon mal an dieser Stelle von euch verabschieden und adieu sagen. Und eines Tages
mit Sang und ich bin auch raus, ganz schnell jetzt. Oh, furchtbar. Ein Fähnrich, jung und vielleicht in und schlank, auf der Kappe die goldene Kokarde. Da stand die Mutter vor ihrem Sohn, hielt seine Hände umschlungen, schenkt ihm ein kleines Medaillon. Und sie sagt zu ihrem Jungen, adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht,
Sven. Ich sage adieu, Burkhard.
Adieu, mein.
Das war's für dich in Zimmer 314.
Mein kleiner Jogo-Offizier, mach's gut.
Geh mir jetzt noch was essen hier? Ich war kaum...
Zusammen?
Ja, was essen wir denn jetzt hier?
Wir müssen das Hotel nacheinander verlassen, das weißt du schon.
Es war aber so schön mit dir.
Absolut.
Liebe Leute,
macht's gut.
Kommt gut durch die Nacht. Ich wünsche euch alles Gute. Ich sage adieu, bis am 24.
Am 24.
Dann werden wir Sand aus den Schuhen klopfen und auch wieder in Deutschland sein und mit den Familien feiern. Also am 24. gibt's uns nochmal, bleibt uns gewogen und alles steht in den Shownotes. Tschüss sagen, Burkhard.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.